This is Sprawl Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Sprawl. Steckt mit uns in die Konsole ein, schaltet euer StimSim an und schlüpft in unsere Gehirne. Wir haben uns für euch ein paar Microsofts hinter die Ohren geklemmt und brechen das Eis von William Gibsons Neuromancer. Das alles und noch viel mehr jetzt hier bei Sprawl Radio. Ich bin Alex und ich höre und sehe im Cyberspace eine audiovisuelle Repräsentation von Stefan. Hallo Stefan.
Hallo Alex. Ja, die Einleitung hat ja meine Einleitung vom letzten Mal noch übertrumpft.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ich bin gut vorbereitet.
Ja, das hat man gehört, denke ich. Und ich hoffe, das seht ihr auch da draußen genauso oder hört ihr auch genauso. Ja, wir sprechen über Science-Fiction-Literatur und unser Podcast ist in Staffeln angelegt. In der ersten Staffel sprechen wir über William Gibsons Neuromancer, erschienen 1984. Und in der letzten Folge, Folge 1, die ihr alle schon begeistert gehört habt, haben wir über den ersten Teil, Chiba City Blues, gesprochen. Außerdem ist unser Podcast ja so angelegt, dass wir pro Folge noch eine Frage oder ein Thema uns ja rausgesucht haben, mit dem wir Science-Fiction-Literatur erschließen wollen. Und in dieser Folge ist das eben die Frage nach der Stadt in Science-Fiction.
Genau, perfekt zusammengefasst. Letzte Woche haben wir uns ja, vor zwei Wochen um genau zu sein, haben wir uns ja beschäftigt mit der Frage, was ist eigentlich Cyberpunk? Heute soll eben das Thema sein, Menschen in großen Städten in der Zukunft. Ich greife schon mal ein bisschen vor, wir befinden uns ja jetzt im zweiten Teil der Geschichte im Sprawl. Und das hat so ein bisschen bei uns die Frage aufgeworfen, weil wir uns eigentlich einig waren, dass diese Megacities, riesige Städte, so ein gängiges Motiv sind, vor allem in dystopischer Science-Fiction. Der Sprawl ist da ein super Beispiel für. Und wie Städte in der Zukunft eben aussehen könnten, was es da vielleicht für verschiedene Darstellungsformen gibt, wie vielleicht auch schon Ansätze in unserer Realität vorhanden sind, da haben wir uns jetzt beide mit auseinandergesetzt und da so ein bisschen was vorbereitet.
Genau. Und wir haben uns ja vorher abgesprochen und ich glaube, mein Input passt ganz gut, mein Schülerreferat, dass ich damit jetzt beginnen kann. Wenn du dabei einverstanden bist, dann würde ich das auch mal tun.
Ja, leg los.
Ja, also wie du schon gesagt hast, ist die Stadt ein sehr beliebtes Setting in Science-Fiction-Filmen, aber auch in der Science-Fiction-Literatur. Und ich habe mich ja letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, schon ein bisschen mehr mit Filmen auseinandergesetzt, also mit dem Cyberpunk, was waren so die filmischen Vorbilder. Und in dieser Linie will ich jetzt auch treu bleiben und habe mich dann eher mit, erstmal mit der Stadt in Science-Fiction-Filmen beschäftigt und warum eigentlich die Stadt so ein beliebtes Setting ist. Denn ja, weil die meisten oder viele Filme ziehen ihre Vorbilder eben auch aus der Literatur. Das haben wir jetzt schon häufig erlebt und auch als Beispiele genannt. Und warum die Stadt so ein beliebtes Setting ist, erscheint erstmal logisch, wenn man sich auch die realen Entwicklungen in der Welt anguckt. Wenn man sich erstmal die Bevölkerungszahlen anguckt, das waren im Jahre 1984, also das Jahr, in dem auch Neuromancer erschienen ist, gab es auf der Welt 4,7 Milliarden Menschen. Und heute leben auf der Welt 7,7 Milliarden Menschen. Also es sind 3 Milliarden mehr als 1984. Und die Prognosen sind steigend, wie ihr euch alle denken könnt. So sind zum Beispiel 2050 der Prognose nach 9,5 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, die Erde wird voller. Das ist jetzt kein wirklich neues Wissen, was wir hier euch präsentieren. Und die Bevölkerung wächst am stärksten in den Ländern des sogenannten globalen Südens und da vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Da habe ich mir jetzt so gedacht, dass das nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Städte in Afrika größer werden, sondern dass sich vor allem auch Migrationsbewegungen verstärken. Denn wie wir auch alle wissen, das ist jetzt eben nicht Thema der heutigen Folge, gibt es die globale Erderwärmung, sodass eigentlich die Zonen um den Äquator rum eigentlich in der nahen Zukunft gar nicht mehr so gut bewohnbar sein werden. Weswegen jetzt so eine Vermutung eigentlich schon keine Science-Fiction-Vermutung, sondern eine Vermutung, so eine Zukunftsprognose, dass die Menschen dann eher in die Städte des Nordens einwandern werden, sodass diese Städte sich wiederum auch nochmal vergrößern werden. Und nur als ein Beispiel, was jetzt Städtevergrößerung angeht, weil es auch sehr naheliegend ist, auf unser Thema bezogen. Tokio hatte 1984 7 Millionen Einwohner und 2020 kratzte schon in der 10 Millionen Einwohner-Marke. Das heißt, ja, die Städte wachsen. Es gibt wenig Städte, die kleiner werden, und das sind dann vor allem Städte auf dem Land. Also es gibt eben diese, immer noch diese starke Tendenz seit der Industrialisierung zu beobachten, dass Menschen eigentlich von ländlichen Gebieten in die Stadt einwandern und gerade ja in Bezug auf diesen, kann man ja ganz grob, Agrarwandel, also es gibt einfach weniger Leute, die in der Agrarwirtschaft arbeiten müssen und deswegen ja sich eigentlich den Städten zuwenden, weil es dort eben auch Arbeitsplätze gibt. Der Wohnraum wird knapp, wie ihr alle wisst, falls ihr uns aus Berlin zuhört, könnt ihr davon ein Liedchen singen. Aber auch in kleineren Städten, in mittelgroßen Städten wie Bielefeld, wird Wohnraum immer knapper und auch teurer. Aber das soll heute auch nicht Thema sein, das nur nochmal, um die aktuelle Situation zusammenzufassen.
Du meinst also, es gibt sozusagen, grob zusammengefasst, ökologische Faktoren, die Stadtwachstum begünstigen, sowie auch ökonomische Faktoren. Kann man das so sagen?
Ja klar, kann man das sagen. Also ökonomische Faktoren, das wären ja eben die Art der Berufe, die man quasi in der heutigen Zeit ergreifen kann. Und die ökologischen Faktoren, das ist dann, was ich gerade gesagt habe, dass man vor der Hitze flieht quasi in Städte, wo es noch ertragbarer ist, was das Klima angeht. Und dann habe ich mich ja eben damit beschäftigt, wie Städte in Science Fiction dargestellt werden. Und da bin ich dann relativ schnell auf einen Aufsatz gestoßen, der heißt Under Darkened Skies von John R. Gold. Und da geht es eben um die Repräsentation von Städten in Science Fiction Filmen, nicht in der Literatur, wobei man dann immer direkt eigentlich die Übergänge zur Literatur sich selber eigentlich schaffen kann. Wie gesagt, kann man Filme ja sozusagen auch lesen. Und ich finde es dann auch ein Stück weit logischer, sich dann erstmal mit den visuellen Repräsentationen von Stadt in Filmen auseinanderzusetzen, eben weil Filme visuell sind und Literatur, entstehen ja die Bilder in unseren Köpfen und die Beschreibungen, ja, entstehen in unseren Köpfen, weswegen Filme erstmal durchaus naheliegender sind, um sich dem Thema zu nähern, finde ich.
Ja.
Und auch da waren Städte natürlich erstmal, wenn man an Hollywood denkt, waren erstmal die Produktionsorte dieser Filme und dadurch natürlich auch Kulisse. Irgendwann wurde es dann einfach praktischer, gar nicht mehr so sehr auf Kulissenbau zu setzen, weil es auch teurer war, sondern einfach in den Städten zu drehen, in denen man dann sich eben auch befand, sodass dann eigentlich viele Städte einfach die natürlichen Kulissen wurden. Ich glaube, ein sehr berühmtes Beispiel aus den Science-Fiction-Filmen, was jetzt gar nicht im Aufsatz vorkam, ist Alphaville von Jean-Luc Godard. Das ist ein Film, der wurde 1960 gedreht, spielt in einer dystopischen Zukunft und der Film wurde in Paris gedreht, soll aber in einer fiktiven Stadt Alphaville spielen. Das ist natürlich ein perfektes Beispiel von Städten, real existierenden Städten, die quasi in Science-Fiction abgewandelt wurden. Und ja, im Science-Fiction-Film werden Städte, wie ihr alle wisst und wie ihr alle schon mal gesehen habt, bestimmt immer oder in der Regel als overcrowded, claustrophobic, dark and violent dargestellt. Und auch da können wir dann schon direkt zwinkernd auf Neuromancer verweisen. Was ich besonders spannend fand an dem Artikel ist, dass man, oder eigentlich sehr logisch, was mir dann nochmal aufgefallen ist oder was eigentlich ein genialer Kniff ist, dass Städte ja kodierte Informationen über die Geschichte liefern können, die man erzählt. Also man kann dann direkt erahnen, wenn man die Stadt sieht, welche Menschen man dort wohl vorfindet und in welche Richtung die Geschichte geht. Auch da jetzt ein Verweis zu Neuromancer. Wir haben ja über Chiba City geredet in der letzten Folge und das Milieu oder die Stadt, man beherbergt ja das Milieu, um das es dann irgendwie auch geht. Also man weiß direkt, wo man zu Hause ist und was da wohl für Leute anzutreffen sind, weil die Stadt eben auch so beschrieben ist, dass da wohl nicht die Schönen und Reichen leben.
Ja, das finde ich auch ganz spannend. Da merkt man auch, finde ich, sofort, oder da wird deutlich, dass ja der Mensch natürlich seinen Raum Stadt auch gestaltet und das Bild der Stadt sozusagen die Menschen repräsentiert, die darin leben. Aber auch umgekehrt die Bedingungen von außen, also die Form und das Bild der Stadt, wiederum den Menschen und das Milieu darin bestimmen. So eine schöne Wechselwirkung, so gegenseitige Anpassung.
Was ja dann wiederum auf einer Metaebene auch diese Wechselwirkung von Film und Stadt in Film bedeutet. Also, dass man eigentlich das nimmt, was gerade da ist und das dann wiederum den Film auch ausmacht irgendwie. Und dann wiederum Science Fiction prägt. Also, eine interessante Verwicklung, finde ich. Ja, und was ich noch relativ kennzeichnend finde für Science Fiction generell, ist jetzt, dass existierende Städte außerdem an Vorwissen anknüpfen können, weil es ist immer leichter, jetzt gerade auch in Bezug auf Literatur, wenn man da etwas erzählt, das macht ja eben William Gibson in Neuromancer auch, er knüpft ja durchaus an Städte an, die real existieren, sodass wir dann eigentlich nur noch so eine Erweiterung erleben. Also okay, jetzt gibt es auf einmal in Tokio und Chiba und in New York gibt es auf einmal diese und diese Ausprägung, aber wir kennen ja alle die Bilder von Tokio und New York, sodass man dann quasi weiterdenken kann. Und das finde ich ganz spannend, dass Science Fiction, um irgendwie noch vorstellbar ist, damit Science Fiction noch vorstellbar ist, muss man eigentlich ein Stück weit im Film, aber auch in der Literatur an etwas anknüpfen, was es schon gibt. Und das liefern die Städte ja eben auch, wenn man jetzt an diese Repräsentationen denkt in den Filmen.
Richtig, sonst wär's ja quasi auch reine Fantasy. Also völlig losgelöst von der realen Lebenswelt, die wir kennen, konstruierte Vorstellungen, die dann genau eben vielleicht nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das ist ja übrigens auch was wir in der letzten Folge schon oft öfters mal angesprochen haben, dass uns diese Welt, die in Neuromancer gezeichnet wird, uns sehr bekannt vorkommt.
Und was wir letzte Woche auch schon angesprochen hatten, ist die vertikale Stadt. Und da gibt es einen Film, der diese vertikale Stadt ganz besonders verkörpert. Kannst du dir denken, welchen Film ich da meine?
Puh, jetzt denke ich natürlich direkt an verschiedene dystopische Sci-Fi-Sachen, aber das kommt ja eigentlich überall drin vor. Also ich denke da natürlich direkt wieder an sowas wie Brasil zum Beispiel auch oder Blade Runner. Wo, also gerade bei Blade Runner, wenn der Film eröffnet ja mit einer Szene, wo sie im Büro sitzen von dieser Corporation und da hast du halt einen sonnenerhellten Blick über die gesamte Stadt. Ja, also das ist quasi da oben ist ne, im Penthouse, da sitzen die Mächtigen und dann taucht der Film sozusagen nach unten ab, geht von oben nach unten in die Gossen, wo der Rauch aus den Gullideckeln aufsteigt und es finster, dreckig, nass und kalt ist.
Ja, finde ich ganz spannend, dass du Blade Runner erwähnst, weil dann komme ich auch gleich zu, was der Autor dieses Artikels über Blade Runner sagt. Und die vertikale Stadt im Film wurde geprägt von Fritz Langs Metropolis 1927. Klar. Und ja, da wird ja eine dreigeteilte Stadt präsentiert, die sozusagen auch Klassen repräsentiert. Also da geht es dann, unten leben die Arbeiter, also die ärmste Bevölkerungsschicht, dann in der Mitte die Maschinen, die betrieben werden von den Arbeitern und oben wird geherrscht und konsumiert. Und das finden wir eben, ja, diese Vertikalität finden wir eigentlich auch nicht nur in Science-Fiction-Filmen wieder. Wenn ich jetzt meinen heißgeliebten Parasite nochmal erwähnen kann, da geht es ja auch um Vertikalität. Also oben und unten, oben ist der Reichtum, unten ist eben das, was den Reichtum ermöglicht.
Ja, die leben im Keller, genau.
Genau. Und das ist in Science Fiction, wird das eben sehr häufig verwendet, dieses Motiv. Was mich dann ein bisschen verwundert hat, ist, dass diese vertikale Stadt laut dem Autor in den 1960er Jahren von dem sogenannten Future Noir abgelöst wird. Also von eher düsteren Visionen von Städten. Und ich finde gar nicht so sehr, dass ich das ausschließen muss. Aber da kommen wir dann gleich nochmal genauer zu.
Ja, ja.
Und da habe ich ein Zitat rausgesucht. If Metropolis is regarded as the work that crystallized the screen portrayal of the vertical city, then Ridley Scott's Blade Runner codified the future noir city. Und das hast du ja gerade schon erwähnt, dass in Blade Runner kommt eben zu der Vertikalität noch so eine gewisse sehr düstere, dystopische Vision dazu. Und weitere Beispiele für dieses Future Noir sind, also da geht es dann, so habe ich das ein bisschen gedeutet, um eben dystopische und kaputte Städte, die nicht notwendigerweise hoch gebaut sein müssen. Und da sind dann weitere filmische Beispiele, zum Beispiel Soylent Green, Escape from New York, Terminator oder auch Clockwork Orange. Da ist es ja auch eine dystopische Stadt. Wobei ich mich da gefragt habe, kann man Clockwork Orange eigentlich als Science-Fiction-Roman oder als Film bezeichnen? Da würde ich so ein bisschen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
Selbst wenn man über Dystopie und Cyberpunk und so weiter recherchiert, stolpert man auch über das Buch Clockwork Orange, durchaus.
Genau, da geht es ja eher so um Mind-Modification in Clockwork Orange.
Mhm, ja.
Aber dazu habe ich mir jetzt noch notiert, dass ich diese Unterscheidung gar nicht so plausibel finde, weil ich finde nicht, dass ich das ausschließen muss, also düstere Städtevisionen und eben dieses Vertikale, weil wobei in Escape from New York, da geht es ja um ein zerstörtes New York und ich habe da jetzt in diesem Film habe ich auch eher so eine, also der Film ist ja sehr düster und ich habe da jetzt auch nicht im Kopf, dass der Film die Vertikalität, dass der darauf Bezug nimmt.
Ja, vielleicht auch deswegen, weil es eben um eine zerstörte Stadt geht. Das hat dann nicht so sehr diesen vertikalen Charakter im Sinne von, da drücken sich Hierarchien dieser Welt aus, sondern das ist ja mehr postapokalyptisch. Das ist ja quasi ein Wasteland, diese Stadt. Eine Ruine ist das.
Genau, genau.
Keine gelebte Stadt.
Ja. Also, was man vielleicht einfach festhalten muss, und ich finde, Dichotomien sind ja eigentlich oft schwierig, wenn man immer so das auseinanderklamüsern will, Was man festhalten kann, ist, dass es eben durchaus einfach diese Tropen gibt, und das sind eben vertikale Städte und zerstörte oder kaputte oder eben düstere Städte in Science Fiction.
Ja.
Und ich glaube, ein sehr bekanntes Beispiel, was jetzt auch nicht vertikal ist, ist Matrix und nicht das Leben in der Matrix, sondern das Leben, wenn ihr euch erinnert, besonders in Teil 2 und 3 von der Matrix-Trilogie, schwebt dieses Raumschiff ja durch, oder dieses Schiff, ist ja kein richtiges Raumschiff, schwebt ja durch eigentlich zerstörte Untergrundstädte. Da geht es dann ja auch eher um dieses zerstörte Element.
Mhm, ja.
Ja, und wir wollen es immer im Hinterkopf behalten, ob das noch eine Rolle für Neuromancer spielen wird, was ich gerade jetzt schon präsentiert habe. Und ja, man kann es vielleicht auch schon beantworten, ja, wird es.
Ja.
Ja, mein Schülerreferat geht noch in die zweite Runde. Ich habe jetzt noch ganz kurze Inputs, weil irgendwann, also es ist immer schwierig, wenn man so recherchiert über Städte in Science Fiction, da irgendwann Schluss zu machen. Deswegen habe ich noch einen anderen Artikel rausgesucht. Der lustigerweise in der Financial Times erschienen ist. Ich kann den dann noch verlinken.
Das bekannte Science-Fiction-Magazin kennt jeder.
Genau. Und da fragt sich Edwin Heathcote, how buildings are used in Sci-Fi-Films? Und der unterscheidet, also da geht es dann eben so eine kleinere Auseinandersetzung. Da geht es jetzt nicht mehr um Städte, sondern um Gebäude, was ich ganz spannend fand. Weil häufig sind die Gebäude eben auch Settings in Science-Fiction natürlich, weil die Akteure bewegen sich ja nicht immer in der ganzen Stadt auf einmal, sondern eben auch in Gebäuden. Und das finde ich besonders in Filmen natürlich, kann man Gebäude hervorheben. Und da kann ich auch noch mal was zu sagen, warum ich Science Fiction eigentlich lange so ein bisschen bäh fand, was ich in der ersten Folge auch, behauptet habe.
Pfui, bäh.
Und zwar unterscheidet der Autor da in Futuristic, Retro, Dystopian und Modernist.
Ja.
Und ich glaube, dass ich jetzt zu Retro und Dystopian gar nicht mehr so viel sagen muss. Also wenn man an Retro denkt, jetzt in Bezug auf Film, dann kann man vielleicht auch wieder Clockwork Orange nennen. Das ist ja so ein sehr, ja, so eine, ja, vielleicht auch so eine komische, oder an Alien vielleicht auch eher. Das ist ja so dieser Retro-Stil.
Wenn es so ein bisschen anachronistisch wird und Technologien in die Zukunft projiziert werden, die aber eigentlich aus unserer Sicht jetzt technisch in der Vergangenheit liegen.
Genau,
so,
genau.
Man denke an diese so 70er-Jahre-Computer-Oberflächen irgendwie so, wie so ein MS-DOS-System sah das aus, sogar noch rudimentärer, ja.
Aber genau, und ich habe jetzt Clockwork Orange gesagt, wobei diese Möbel wirken für uns auch so ein bisschen sehr, sehr verquer, gerade in der Milchbar. Aber Stanley Kubrick hat eben die Möbel, die es da gibt, auch aus der Vergangenheit zusammenklamüsert. Der Film wurde ja in den, muss ich mich ein bisschen schämen, ich weiß nicht genau, wann der Film rauskam, in den 70ern, glaube ich. 72 kam der Film raus. Und Stanley Kubrick hat eben die Möbel aus Pre-72 sich da auch hingestellt. Also es ist so mit Absicht so ein bisschen anachronistisch, wie du gerade gesagt hast. Dystopien hatten wir gerade schon eigentlich genug, also es sind dann eher zerstörte, zerstörte Requisiten quasi zu sehen. Was ich jetzt interessant fand, ist die Unterscheidung zwischen jetzt Wohngebäuden oder Gebäuden, die futuristic und modernist sind, also in Bezug auf den Architekturstil. Mhm. Und ich habe mich da mit der Unterscheidung ein bisschen schwer getan, weil es sind ja eben auch zwei Richtungen der Architektur. Und ich hoffe, wenn uns Architekten, Architektinnen zuhören, dann schreibt uns bitte mal, ob jetzt meine Unterscheidung richtig ist. Und Modernist Houses, das war ein Vorteil für Science-Fiction-Regisseure und Regisseurinnen, die zu benutzen, weil die gab es ja in der Regel schon. Also das ist eben ein Stil, der so in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkam. Und berühmte Architekten sind Ludwig Mies van der Rohe. Der hat auch gesagt, was den Stil geprägt hat, weniger ist mehr. Dann Frank Lloyd Wright und Louis Kahn, da habe ich ein Ausrufezeichen hinter gemacht, weil Louis Kahn finde ich eben sehr beeindruckend. Der hat ganz fantastische, brutalistische Bauwerke geschaffen, und die erinnern sofort, wenn man die sieht, wenn man die googelt, also Louis Kahn, erinnern sofort an Science Fiction eigentlich. Und Frank Lloyd Wright hat das sogenannte Ines-Haus gebaut 1923. Das ist das Wohngebäude von Rick Deckard in Blade Runner.
Ah, ja.
Das ist aber eher so ein bisschen unüblich für diesen modernistischen Stil, weil das nicht so minimalistisch gehalten ist. Das ist eher so ein bisschen an so Maya oder aztekischen Baustil angelehnt. Und ja, sieht eben auch sehr, sehr, sehr Science-Fiction-mäßig aus. Und das wird dann eben ja, deswegen wird das auch so gerne verwendet, weil Modernist irgendwie ein Stück weit zeitlos ist. Wir können daran anknüpfen an das Wissen, aber es sieht immer noch abgefahren und düster genug aus, um es vielleicht auch für Science Fiction zu benutzen. Also Stichwort Brutalismus. Und Futuristic ist jetzt eben das, was ich letzte Woche meinte, wo ich dann Probleme mit hatte. Weil Futuristic, das ist eben so teilweise ein bisschen schwer zu unterscheiden, weil es eben auch ein Architekturstil aus dem 20. Jahrhundert ist. Und da sind Architektinnen und Architekten sind da zum Beispiel Zaha Hadid und Santiago Calatrava, wenn ich die richtig ausspreche. Und den Stil, den kann man sich am ehesten vorstellen, ja, es sieht alles so ein bisschen nach so modernem Fußballstadion aus. Also so sehr, so runde Form, sehr geschwungen. Auch minimalistisch, aber eher so, ja, eher so in der Bewegung angelegt, sage ich mal, weil diese modernistischen Gebäude, die sind ja eher so, das sind ja eher so Blöcke oder so. Und der Futuristic Style, der ist eher so, ja, geschwungen. Und was ich besonders wichtig finde, ist weiß. Und wenn man an Science Fiction denkt, was eben nicht diesen dystopischen Stil ausdrückt, dann denkt man auch ganz oft an weiß und sehr steril und clean. Und ja, das fand ich ganz interessant. Dazu gibt es ein Zitat aus dem Artikel. Nämlich, the futuristic type is most often the dullest. Und das fasst genau das zusammen, was ich auch meine. Ich finde, ganz oft ist es in Science-Fiction-Filmen so, dass das Setting, das sieht so lächerlich aus, weil es eben so Zukunft sein soll, dass das eigentlich ganz schnell outdated ist und dann irgendwie total lächerlich wirkt. Und das finde ich dann eben so diese Art von cleaner Science-Fiction wie bei Star Trek oder auch bei manchen Science-Fiction-Serien, die so in so einer nahen oder entfernten Zukunft spielen sollen, wo man sich dann so vorstellt, wie leben die Menschen dann? Und das ist ganz oft so, so wollen Menschen heute nicht leben. Warum sollten sich die Menschen so weiterentwickeln? Also in so komischen, ultra seltsamen Gebäuden oder Möbeln dann irgendwie zu Hause sein. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das liegt ganz viel an diesem sehr sterilen. Ich weiß, was du meinst. Also, und bei mir drückt sich das dann so aus, das ist das, was ich eben meinte mit, wenn so Mensch und seine Umwelt sich aneinander anpassen. Der Mensch so ein bisschen die Umwelt gestaltet und die Umwelt wiederum den Menschen formt. Und dann wirkt es lebendig. Und das trifft auch auf Städte zu, das trifft auf Wohnungen zu, das trifft auf Raum zu, in dem man irgendwie haust. Das trifft auf die Gegenstände zu, die man benutzt. Und wenn es steril wird, dann entsteht da so eine Grenze zwischen Mensch und seiner Umwelt. Es wirkt nicht so, als würden die Leute darin leben. Das wirkt dann so ein bisschen kulissenhaft.
Und ja, wenn du Umwelt sagst, das finde ich auch noch ganz spannend, dass es so auch einen starken Gegensatz von diesen Gebäuden und den Städten gibt und dass da eigentlich das Land oder die Umwelt, also Natur, so als Sehnsuchtsraum oft präsentiert wird. Und da bin ich mal gespannt, ob das in Neuromancer auch noch vorkommen wird. Also ob wir da überhaupt noch mal irgendwann eigentlich die Natur sehen oder ob es die Natur überhaupt noch gibt in dieser Welt. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, weil da ist bisher ja so, werden ja eigentlich nur Städte beschrieben.
Genau, Natur kommt gar nicht vor. Spoiler Alert, ich habe mir zu diesem Punkt, wenn wir das Kapitel gleich besprechen, eine Notiz gemacht.
Spannend.
Ja, super spannend. Bleibt dran.
Bei der Vorbereitung oder beim Vorgespräch hast du ja schon gesagt, dass du so ein bisschen so eine Zweiteilung aufgemacht hast, was Städte angeht. Nämlich einmal Städte, die quasi natürlich gewachsen sind. Auch da werden wir eine kennenlernen in dem Kapitel, was wir gelesen haben, nämlich Istanbul. Das ist ja eine sehr alte Stadt, die hat ja auch schon mehrere Namen in der Geschichte gehabt. Und die ist natürlich sehr natürlich gewachsen. Da gibt es dann auch natürlich infrastrukturelle Probleme, die das mitbringt, wenn man so eine Stadt irgendwie in der Antike anlegt und jetzt in die heutige Zeit irgendwie, wenn die überleben muss, diese Stadt, was jetzt auch Abwasserversorgung und sowas angeht. Und dann gibt es Städte, die man so dann so die Stadt vom Reißbrett nennen kann. Und da habe ich ganz kurz noch was zu rausgesucht, bevor ich dann meinen Monolog über Städte beende und du deinen Monolog über Städte beginnen kannst. Ja, und es gibt in China gibt es eine Stadt, die heißt, ich glaube, ich spreche die jetzt richtig aus, also wird Shenzhen geschrieben oder ich glaube, die spricht man Shangshang oder sowas aus. Also da kann ich mich jetzt, also Chinesisch ist sehr schwer auszusprechen. Das ist eine Stadt an der Grenze zu Hongkong und das ist eine der am schnellsten wachsenden Städte der Welt. Und es ist so eine wirtschaftliche Sonderverwaltungszone in China, ähnlich wie Hongkong ja so einen Sonderstatus genießt. Und die wurde eben als sozusagen innerhalb dieses Anführungsstrichen sozialistischen Chinas als kapitalistisches Experiment angelegt. Also da soll eine Marktwirtschaft gelten und marktwirtschaftliche Prinzipien sollen da irgendwie gelten. Und das macht auch durchaus Sinn, weil es an der Grenze zu Hongkong ist und man dann eben eigentlich den Handel dadurch vorantreiben wollte. Die wurde dann in den 80ern angelegt Und 1979 hatte diese Vereinigung von Fischerdörfern 30.000 Einwohner und heute 12 Millionen. Also da wurde ganz gezielt so eine Stadt geplant, eben aus ökonomischen Gründen.
Ja.
Und dann habe ich jetzt ein Zitat zu einer neuen Stadt, die gerade sich im Aufbau befindet in China. 1984 konnte jeder, der Unternehmergeist besaß, sein Glück in Shenzhen versuchen. In Xiongan, also die neue Stadt, um die es jetzt geht, wird die chinesische Regierung entscheiden, welche Unternehmen und Institutionen dort ansässig sein dürfen. Sie wird sogar die Einwohner der neuen Stadt auswählen. Momentan dürfen Ausländer ihren Wohnsitz nicht in Xiongan registrieren lassen. Private Immobiliengeschäfte sind verboten und Firmen aus anderen Landesteilen haben keinen Zugang zum lokalen Finanzmarkt. Peking mag zwar Chinas historisches, politisches und kulturelles Zentrum sein, aber die Kombination von Problemen wie Überbevölkerung, Staus und steigenden Immobilienpreisen haben der Attraktivität der Stadt erheblich geschadet. Also diese Stadt Xiongang soll sozusagen nicht so sehr aus ökonomischen Gründen geschaffen werden, sondern aus Statusgründen und soll eben den Schönen und Reichen von Peking vielleicht erlauben, eben in eine Stadt zu ziehen, die diese Probleme nicht mehr mit sich bringt. Aber das sind jetzt nur Mutmaßungen. In Deutschland gibt es übrigens auch ein Metropolgebiet, einen Sprawl. Kannst du dir denken, welches Gebiet das ist?
Ich denke, du meinst den Pott.
Genau, das Revier, das Ruhrgebiet. Das ist das fünftgrößte Metropolgebiet oder Metropolregion in Europa. Beherbergt 5 Millionen Einwohner. Und auch da gibt es lustigerweise Pläne zur Errichtung einer Superstadt, der Ruhrstadt. Das hat aber, glaube ich, eher so imagepolitische Gründe, weil ich meine, wir wissen ja alle, dass das Ruhrgebiet ja seit dem langwährenden Niedergang der Zechen mit Problemen zu kämpfen hat. Da gibt es viele strukturelle Probleme und es hat dann, glaube ich, eher so imagepolitische Gründe, dass man so eine Ruhrstadt plant. Aber auch da findet man eher noch wenige Artikel und Stimmen dazu, die das wirklich befürworten. Soll dann natürlich eine bessere Infrastruktur mit sich bringen. Und ein lustiges Zitat dazu ist: Ruhrstadt, für alle, denen Berlin zu klein ist. Ja, also Hipster können sich jetzt da ansiedeln.
Mhm. Ja, ja.
Okay, ich glaube, es leitet ganz gut über. Also das waren jetzt so mein kurzer Input noch zu Planstädten. Und ich bin gespannt, was du so vorbereitet hast zu den Science-Fiction-Städten.
Ja, genau. Also du hast ja gerade eben schon angesprochen, für mich kam so direkt die Frage auf, wenn man jetzt einfach mal als gegeben hinnimmt, dass Urbanisierung ein unvermeidbares Phänomen der Zukunft sein wird, ist es ja jetzt schon und wir haben deine Prognosen ja vom Anfang gehört, ne? Also dass 2/3 bis 3/4 der Weltbevölkerung sich in Städten aufhalten werden, obwohl die Fläche relativ eigentlich super klein ist von Städten. Wenn man das jetzt einfach mal als gegeben hinnimmt, dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, okay, wie sehen diese Städte dann irgendwie aus? Also das ist auf jeden Fall eine Zukunftsherausforderung, die irgendwie bewältigt werden muss. Und diese Zweiteilung hast du ja schon angesprochen. Also zum einen kann ich mir halt vorstellen, dass man dann einfach sagt, okay, man plant Städte von Anfang an so, dass sie dafür ausgelegt sind, so viele Menschen überhaupt zu beherbergen. So, ne, die Planstadt vom Reißbrett. Und da findet, das hat immer so ein bisschen so einen utopischen Klang, auch so ein bisschen immer so einen optimistischen Klang, wenn man sich das so vorstellen möchte. Also da gibt es ja heutzutage auch schon Ideen dazu, das hat immer ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also Stichworte sind irgendwie, ne, Carsharing, also es gibt eigentlich keine großen Straßen, keine Infrastruktur mehr. Man nimmt nachhaltige Rohstoffe für die Baustoffe, Urban Gardening, dass man Bioreaktoren an die Hauswände baut irgendwie und auf den Dächern Nahrungsmittel anbaut, also dass die Lebensmittelversorgung aus der Stadt heraus generiert wird. Dadurch werden die Städte dann auch immer sehr grün, wenn man sich da mal so Modelle zu anguckt. Recycling irgendwie, dass die Wasserversorgung, der Müll, dass das alles wiederverwendet wird. Häuser, die energieunabhängig sind, die ihre eigene Energie erzeugen und auch speichern können. So diese ganzen Faktoren, alles sehr geprägt von Nachhaltigkeit und dadurch auch sehr optimistisch in die Zukunft blickend. So. Und diese Unterscheidung zwischen Utopie und Dystopie haben wir ja letztes Mal auch schon angerissen, wenn es um Cyberpunk geht. Und passend zum Cyberpunk wäre dann eher das Gegenstück der Planstadt, ich nenne es mal so die unkontrolliert wachsende Stadt oder die organisch wachsende Stadt.
Der Sprawl.
Wie zum Beispiel der Sprawl, ja. Also die Städte werden größer, einfach weil mehr Menschen hinzuziehen. Wenn mehr Menschen hinzuziehen, wird vielleicht mehr, ist vielleicht mehr Arbeitskraft verfügbar, die Wirtschaft wächst, also ziehen noch mehr Menschen dahin und so weiter und so fort. Der Lebensraum muss anwachsen, Platz ist aber begrenzt, das heißt, es geht in die Höhe. Es breitet sich aus, nach oben und zur Seite. Die Menschen müssen sich an den Lebensraum Stadt anpassen und umgekehrt die Stadt muss sich an den Lebensraum Mensch anpassen. Und das drückt sich für mich aus so in diesem organischen Wachstum, sodass die Stadt fast schon zu einer eigenen Entität wird, so ein Eigenleben bekommt. So Menschen wachsen da drin. Ich denke, dann habe dann immer so Bilder im Kopf von so einem, wie so ein Geschwür, was sich ausbreitet, völlig unkontrolliert. Das sind so die Assoziationen, die ich da habe. Und dieses Wachstum natürlich auch, habe ich jetzt gerade schon gesagt, und du hast es eben auch schon angesprochen, als Merkmal oft dystopischer Science Fiction, nämlich diese Vertikalität, die ja auch einfach dadurch zustande kommt, dass der Platz eben begrenzt ist. Und in dieser Vertikalität drückt sich dann ja auch immer so eine gewisse Hierarchie aus. Und so auch in Neuromancer. Also ich finde dieses Schlagwort Vertikalität, das kann man sich im Hinterkopf behalten. Ich finde, es passt super gut rein. Ich greife da jetzt einfach schon mal vor auf den zweiten Teil, den wir dann noch besprechen werden, wo schon angedeutet wird, dass die Reichsten der Reichen im Orbit leben. Also quasi so hoch, wie es nur geht. Das ist quasi der höchst vorstellbare Elfenbeinturm, in dem die leben. Und ganz unten, so am Boden des Sprawl, im Sarg, so im Hotelsarg, da wohnt der Pöbel. Also wenn das nicht Vertikalität gut beschreibt in Neuromancer, ja. Dann weiß ich auch nicht, finde ich ganz spannend. Und ein anderes Beispiel, was ich dann auch denken musste, was ich gerne nochmal kurz einführen möchte aus Literatur und Film, ist Akira. Haben wir ja letztes Mal schon mal angesprochen, der Manga von 82 und später dann auch verfilmt. Wo, finde ich, eine ganz interessante Situation zustande kam, weil in Akira ist es ja so, dass die Stadt Tokio komplett zerstört wurde in einer großen Explosion. Wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, liest bitte den Manga, der ist sehr gut. Und dann quasi von Grund auf aufgebaut, wieder neu aufgebaut wird und die Megacity Neo Tokio entsteht. Und das fand ich deswegen spannend, weil da quasi die Chance war, eine Planstadt zu errichten, die die Bedürfnisse ihrer Bewohner befriedigen kann. Stattdessen aber eben auch eine dystopische, organisch gewachsene, völlig verwinkelte, verworrene, labyrinthische und sehr vertikale Megacity entsteht, wo es den Leuten, denen es schlecht geht, richtig schlecht geht und die Reichen in ihren Türmen wohnen. Fand ich ganz spannend.
Ja, zu Tokio finde ich es auch ganz interessant. Da sollte jetzt ja die Olympiade stattfinden, wobei dank Corona, glaube ich, ja nicht stattfindet.
Ja, und danke Corona.
Und da gibt es ja einen sehr berühmten Fischmarkt, nämlich den größten der Welt. Und der Fischmarkt wurde jetzt extra für die Olympiade verlegt, weil der Fischmarkt sich aus heutiger Sicht in einer relativ ungünstigen Lage befindet, nämlich relativ zentral. Und da sieht man auch, dass Tokio natürlich gewachsen ist und der Fischmarkt eben jetzt so ein bisschen weiter außerhalb des Zentrums platziert wurde, in einer sehr neuen, sterilen Halle, weswegen ja dieses natürlich gewachsene, auch der Fischmarkt, dann gar nicht mehr existiert, deswegen viele Leute auch traurig sind. Und ja, ob der neue Fischmarkt auch so ein Touristenhighlight wird, das ist dann ja, wird die Zukunft zeigen.
Ja, das passt ja auch zum Thema Gentrifizierung, da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, sprengt vielleicht auch den Rahmen. ich warte jetzt noch auf, auch mit einem kleinen geschichtlichen Referat, denn ähnlich wie du jetzt gerade schon mal ein bisschen was zu realen Vorbildern für Planstädte erzählt hast, habe ich ein Beispiel mitgebracht einer Stadt, also es ist eigentlich keine Stadt, es ist eine kleine Anlage, also sozusagen eine Mini-Stadt, wo sich dieses unkontrollierte organische Wachstum sehr gut drin ausdrückt. Und dieses Beispiel ist auch explizit eine Inspiration gewesen für William Gibson, den Sprawl und Chiba City zu zeichnen. Und das Beispiel, von dem ich spreche, ist die Kowloon Walled City im heutigen Hongkong. Wer es gerade die Möglichkeit hat, auf dem Rechner zuzugreifen oder so, guckt euch mal Bilder an davon. Das ist ganz gut, wenn man da so eine visuelle Referenz zu hat, wie das da aussieht. Das ist nämlich total spannend. Also Kowloon Walled City ist ursprünglich, hat seine Vergangenheit als chinesischer Militärstützpunkt. Und der ist gelegen auf der Kowloon-Halbinsel. Das ist das Festland des heutigen Hongkong. Also wir sind gar nicht so weit weg von der Planstadt, die Stefan gerade erzählt hat, Shenzhen. Und dieser Militärstützpunkt war ummauert und umfasst so ungefähr die Größe so, naja, so 100 mal 200 Meter. Also, wenn ich mich nicht irre, sind das so in etwa zwei Fußballfelder groß. Und seine eigentliche Geschichte beginnt dann eigentlich am Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem die Briten den Opiumkrieg gewonnen haben gegen die Chinesen und dann 1891, Hongkong und also die Insel Hongkong und die Kowloon-Halbinsel von den Chinesen gepachtet haben für 99 Jahre, bestand China darauf, dass dieser Militärstützpunkt, der sozusagen jetzt im britischen Gebiet lag, dass der von dem Abkommen ausgenommen bleibt und eine chinesische Enklave bleibt. Ja, die Briten haben sich dann einige Jahre später nicht mehr an das Pekinger Abkommen gehalten und sind in diese Befestigungen in die Wall City einmarschiert. Da war der Stützpunkt aber bereits verlassen. Die chinesische Militärführung hat sich schon vorher zurückgezogen und die Briten haben eigentlich mehr oder weniger gar nichts vorgefunden. Sind dann wieder abgezogen und haben die Kowloon City dann ungenutzt eigentlich verkommen lassen, genauso wie die Chinesen. Dann im Zweiten Weltkrieg, als die Japaner die Stadt Hongkong besetzt haben und auch die Halbinsel, haben sie die Stadtmauern der Kowloon Wall City entfernt. Die brauchten die Steine zum Bau eines neuen Flughafens, sodass der Stützpunkt keine Mauer mehr hatte. Das soll aber nicht lange so bleiben, denn einige Jahre später entwickelte sich eine neue Art der Mauer. Und zwar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Volksrepublik China ausgerufen wurde, hat die Parteiführung bekannt gegeben, dass sie diese Enklave in Hongkong, die Kowloon City, wieder besiedeln wollen. Und das hat bei den Chinesen aus dem Umland eine Flüchtlingswelle in Gang gesetzt. Und die Leute sind dahin gezogen und haben angefangen, dieses Areal wieder zu besiedeln. So, die chinesische Regierung hat dann nicht wirklich ihren Worten Taten folgen lassen und hat sich dann eigentlich nicht mehr so richtig drum gekümmert, was da eigentlich passiert. Und genauso die Briten, auf deren Territorium diese Enklave ja dann lag, die haben sich eigentlich auch nicht dafür interessiert. Die haben sich da jetzt rausgehalten, wollten sich nicht mehr einmischen, sodass diese Enklave so einen ganz merkwürdigen Status hatte. Also da wurden keine Steuern eingetrieben von niemandem, ja, und es wurden eigentlich auch keine Gesetze durchgesetzt. Es war quasi ein rechtsfreier Raum. So, und dadurch, dass man keine Steuern zahlen musste, war das natürlich als Wohnraum recht begehrt, weil es günstig war, ja, sodass, die Bevölkerung extremst rasant angestiegen ist. Die Leute sind da hingezogen, sind dahin geflohen und das hat dann dazu geführt, dass dieses Areal, und ich sag's nochmal, die Größe von zwei Fußballfeldern, rasant bebaut wurde mit Häusern. So, und da haben wir ein perfektes Beispiel, so eine Art Mikrokosmos von extrem begrenztem Platz, wo in Windeseile die Bevölkerung ansteigt und dann geht das natürlich in die Höhe. So, und völlig planlos, völlig unkontrolliert. Das ganze Areal wurde zugebaut, es gab keine Straßen, es gab nur Wege, Gassen, durch die man sich bewegen konnte, so maximal einen Meter breit. Und es wurde so dicht und hoch gebaut, dass eigentlich an den Boden kaum noch Licht drang. Ja, also unten war es quasi dunkel und dreckig. So, die begehrteren Wohnanlagen waren natürlich die dann ganz oben. Zwinker, Zwinker, Vertikalität. Einfach aus dem simplen Grund, weil da Licht hinkam. Da konnte man oben auf dem Dach seine Wäsche trocknen. Wohnraum natürlich extremst begrenzt, also ganze Familien haben gehaust, so auf 20 Quadratmetern ungefähr, und es entwickelte sich ein wahres Wirrwarr, ein richtiges Labyrinth, also weil es unten so dunkel war und kaum begehbar, hat man angefangen auf halber Höhe Stege, Brücken zu bauen, die Dächer waren so eng gebaut, dass man von einem Dach aufs andere springen konnte, das heißt, es hat sich so eine Art, wie so ein Wohnkomplex entwickelt, wo man auf allen Ebenen links nach rechts, nach oben, nach unten sich überall bewegen konnte. Der rechtsfreie Raum hat dann dazu geführt, dass die Triaden, also die chinesische Mafia quasi mit einfachen Worten, Kontrolle übernommen haben über das Gebiet. Und da entwickelte sich dann eben ein Sündenpfuhl aus Prostitution, Kriminalität, Drogenkonsum, Die Infrastruktur war improvisiert und völlig unzureichend. Es gab eine Wasserleitung sozusagen in die Kowloon City. Den Rest mussten sich die Leute irgendwie selber, haben illegal Pumpanlagen installiert. Stromversorgung, gut, da hat man halt die Kabel zusammengebunden und einfach an die Hauswand gelegt, mittendurch. Also man musste quasi, um von A nach B zu kommen, über Kabel unter Rohren an Antennen vorbeiklettern, um sich da irgendwie seinen Weg zu schaffen. Und trotzdem ist eigentlich das Resümee von Leuten, die da auch gewohnt haben, sehr positiv, weil sich irgendwie eine Gemeinschaft gebildet hat. Also so ein richtiger Mikrokosmos. Gewerbe haben sich illegalerweise da angesiedelt, also da wurden Drogen hergestellt, Lebensmittel, Textilien, Hühner wurden gezüchtet und auch ganz viele Ärzte haben da illegal ihre Arztpraxen aufgemacht, vor allem Zahnärzte fand ich ganz interessant, weil sie da dann praktizieren dürfen und natürlich, weil es so günstig ist, weil es eben illegal ist, kamen Leute von außen, um sich da behandeln haben zu lassen. Da musste ich dann direkt an Shiba City und die schwarzen Arztpraxen denken, fand ich ganz witzig, fand ich ganz spannend, ja. So, das kumulierte dann alles in den 70er Jahren, wo dann sich die Hongkonger Regierung mal getraut hat, da mit Polizei auch mal reinzuschicken und mal Razzien zu machen, weil vorher war das eine No-Go-Zone. Das war gefährlich, da reinzugehen. Und dann ist es mit der Kriminalität auch zurückgegangen und man konnte das erste Mal wirklich einen Zensus machen und wusste, wie viele Leute da leben. Und das waren in den 70ern um die 10.000 Einwohner, ne, auf der Größe zweier Fußballfelder. Und um die Geschichte kurz dann zum Ende zu bringen, letztendlich wurde Ende der 80er beschlossen, dass die Kowloon City dann nun abgerissen wird und geräumt wird. Hat man vorher schon oft probiert, aber Hongkong war nicht bereit, Entschädigungen zu zahlen an die Einwohner, dann gab es Proteste. Jetzt hatte man sich geeinigt und 1987 waren es dann 33.000 Einwohner auf der Fläche zweier Fußballfelder.
Oh oh.
Ja, so Mitte der 90er wurde es dann tatsächlich abgerissen. Und ja, heute steht auf dem Gelände der Kowloon City nicht etwa ein neuer Multikomplex oder irgendwelche günstigen Superapartments oder Büros, sondern eine große Parkanlage im kaiserlichen Stil. Fand ich ganz schön.
Wäre jetzt schön gewesen, hättest du gesagt, dass da das Chungking Building draufsteht. Das ist ja auch namensgebend für den Film Chungking Express. Kein Science-Fiction-Film, sondern ein Liebesfilm, ein sehr guter. Und ich muss jetzt auch ein bisschen dran denken, weil in diesem Chungking Mansion geht es eigentlich ähnlich zu. Das ist auch alles sehr eng bedrängt. Es gibt ganz günstige Hotels oder Hostels und hat mich ein bisschen daran erinnert. Das findet sich auch in Hongkong.
Mhm. Ja, und abschließend möchte ich jetzt noch kurz mit einem Zitat von Anja Krieger. Sie ist Journalistin, Kulturwissenschaftlerin, hat einen ganz spannenden Artikel über die Walled City geschrieben. City of Darkness heißt der, denn das war der chinesische Name dieser Stadt, Haknim. Bedeutet zu Deutsch Stadt der Finsternis. Die Walled City ließ nicht nur die Herzen von Architekten und Stadtforschern, Utopisten und Zukunftspropheten, sondern auch von Geschichts- und Politikwissenschaftlern höher schlagen. Das Bild dieses winzigen Orts führt direkt hinein in die turbulente südchinesische Geschichte und eröffnet gleichzeitig einen Blick in eine dystopische urbane Zukunft. Eine Welt, in der Regierungen versagt haben und sauber polierte Zukunftsästhetik einem aus der Armut geborenen Pragmatismus gewichen ist.
Ja, wunderschön. Das klingt ja auch eigentlich direkt wie ein Zitat aus Neuromancer.
Ja, so und damit würde ich dann meinen kleinen Input auch beenden. Ich fand, das war ein ganz interessantes Beispiel, sozusagen die Megacity der Zukunft als sozusagen kleines Testlabor auf minimalstem Raum.
Ja, das war ein sehr interessanter Input, weil ich wusste auch noch nichts von dieser Enklave und ich vermute mal, dass es vielen Hörerinnen und Hörern da draußen auch so geht. Von daher haben wir jetzt alle was gelernt.
Ja, und darum geht es ja in diesem Podcast.
Genau. So, und worum es auch geht, ist William Gibsons Neuromancer und
dem. Ah, ja, stimmt. Ja.
Und dem widmen wir uns jetzt im zweiten Teil.
Wir lesen Neuromancer. Heute ist Teil 2 dran, die Shopping-Expedition. Das Abenteuer beginnt. Unser Held Case, der mysteriöse Auftraggeber Armitage und Lady Deathstrike aka Molly kehren in Sprawl zurück, die nordamerikanische Megacity und Cases Heimat. Nachdem Case nun wiederhergestellt wurde, steckt er hier das erste Mal in den Cyberspace ein und unsere Helden bereiten einen Raub vor. Mit Hilfe der Terroristen der Panther Moderns stehlen sie die Dixie Flatline, ein elektronisches Gedächtnis eines verstorbenen, berühmten Konsolen-Cowboys. Der Anführer der Panther Moderns gibt Case einen geheimnisvollen Hinweis: Wintermute. eine künstliche Intelligenz im Besitz der Megacorporation Tessia Ashpool S.A. Case recherchiert mit Hilfe der Flatline Armitages Vergangenheit und bringt verborgene Geheimnisse ans Licht. Unsere Helden reisen dann nach Istanbul, um den nächsten Gefährten einzusammeln, Peter Riviera, bevor die nächste Reise ansteht, in den Orbit nach Freeside, dem Sitz des Tessia Ashpool Clans. Ja, Stefan, deine Meinung zu Teil 2.
Zur Shopping-Expedition.
Genau.
Ja, also auch da ist es wieder, ich fand es dann, wenn man das genau lesen will, was wir ja vorhaben oder was wir jetzt hier in diesem Podcast ja auch machen, dann muss man schon sehr, sehr gut aufpassen. Und das ist, also das finde ich an dem Buch super, dass da eigentlich die Querverweise, dass es nur so strotzt vor Querverweisen.
Ja,
und am beeindruckendsten fand ich in diesem Teil, deswegen haben wir auch den Input zu Städten gegeben, den Ort, nämlich die Bama, die Boston-Atlanta-Metropolenachse.
Ja.
Das hat mich lange noch beschäftigt, dieser Gedanke, dieser Megacity.
Man muss sich die Fläche mal vorstellen.
Ja, genau, wenn man sich das nämlich anguckt, Boston, die älteste Stadt von den heutigen USA, also der Einwanderer.
Ja.
Und dann runter bis Atlanta, das ist ja eine Stadt, die ein bisschen mehr im Inland liegt, gar nicht so an der Küste, aber im Prinzip ist die komplette Ostküste, bis kurz vor Florida so ungefähr, von einer riesigen Stadt besprawled.
ja.
Ja, und da fängt ja auch die Geschichte eben auch an. Also Case beschreibt das Sprawl als daheim. Daheim war Bama, das Sprawl, die Boston-Atlanta-Metropolenachse. Und da habe ich jetzt eine Frage, weil ich finde auch, das ist wieder so ein bisschen kennzeichnend für das Buch. Man weiß ja gar nicht genau, wo dieses Loft ist, in dem sich die Akteure dann befinden. Das ist also in New York, richtig?
Die nehmen irgendwann mal die U-Bahn mal kurz und flitzen mal kurz nach Boston rüber. Ich glaube, so war das. Oder andersrum.
Ja, oder nach Manhattan kommt da, glaube ich, auch, wird auch genannt, da gehen die irgendwie frühstücken. Jedenfalls habe ich mir das Loft dann einfach in New York vorgestellt. Also quasi, man kann sagen, im Kernsprawl, weil New York ist ja heute auch die größte Stadt dieser Gegend. Also der Ostküste. Ja,
wenn man das überhaupt noch so unterscheiden kann, die einzelnen Städte. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, so Boston, New York, mittlerweile sind das eigentlich Stadtteile. Also
genau.
Es erstreckt sich einfach ein riesiges Netzwerk an labyrinthischen Gängen, an Einkaufsebenen, an Wohnhäusern, an Arkaden.
Genau, und was faszinierend ist, jetzt in Bezug auf die Infrastruktur, ist, dass man ja auch die U-Bahn nehmen kann. Also die ist wohl so schnell, diese Transportationsmöglichkeit, dass man wirklich, dass die wie Stadtteile behandelt werden können.
Genau.
Und das Sprawl lernen wir ja auch kennen als Geflecht aus diesen, ich hoffe, ich kann das Wort richtig aussprechen, aus den geodätischen Kuppeln. Also das sind riesige, so verglaste Kuppeln, unter denen dann eben alle möglichen Gerüche gefangen sind. Und die werden auch beschrieben als, da herrscht so der Geruch von Fastfood, Parfüm und frischem Sommerschweiß. Und das ist so ein bisschen das, was Case an seinem Sprawl auch so mag. Also fühlt sich zu Hause.
Genau, es riecht nach Heimat. Ich fand das auch interessant, dass dieser Geruchsaspekt aufgegriffen wird, weil das ist ja oft so, dass Gerüche lösen ja extreme Erinnerungen aus. Und auch wenn du vielleicht Dinge schon vergessen hast, der Geruch wird dich dran erinnern. Sodass vertraute Gerüche auch sehr stark nochmal dieses Heimatgefühl unterstreichen.
Genau.
Und ich hatte auch den Eindruck, dass der Sprawl, ich habe mir den anders vorgestellt als jetzt zum Beispiel die Ninzai. Ich habe mir das irgendwie technischer und auch vom Milieu her ein bisschen abwechslungsreicher vorgestellt. Also es gibt auch Pracht-Einkaufsstraßen irgendwie. Es ist ein bisschen technisierter, wo ich bei der Ninzai immer das Gefühl hatte, das ist das düsterste Hafenviertel irgendwie mit finsteren Spelunken. Stelle ich mir den Sprawl so ein bisschen abwechslungsreicher vor, dass es facettenreicher ist.
Ja, wobei die Ninzai ist ja auch nur ein Teil von Chiba City. Und Chiba City ist ja eben auch diese Hightech-Stadt, wo diese ganzen hochklassigen Operationen stattfinden. Ich würde dann auch Chiba City, da waren wir ja auch nie, glaube ich, im eigentlichen Chiba-Kernstadt, sondern da sind ja diese schwarzen Kliniken, die sind ja auch dann tendenziell eher auch in Night City. Genau, du meinst ja den Widerspruch zwischen Night City und jetzt dem Sprawl, den hast du gerade aufgezählt.
Ja.
Genau, ja, der Sprawl, vor allem scheint für mich im Sprawl auch tendenziell eher mal die Sonne und in Night City, wie der Name schon sagt, da war es ja eher düster und da hat die Geschichte ja auch sehr düster angefangen.
Ja.
Wobei es jetzt nicht heißt, dass die Geschichte im Sprawl eine optimistische Wendung nimmt, sondern es ist immer noch, also Case hat ja auch die ganze Reise ins Sprawl hin, die ging ja über, über Europa. Also da waren, die waren ja wohl vorher in, muss ich gerade mal nachgucken, ja, also über Amsterdam und Paris sind die dann in Sprawl eingereist. Genau, und in Paris waren sie auch shoppen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen namensgebend für die, also das Kapitel heißt wohl aus zwei Gründen Shopping-Expedition. Erstmal, weil die vielleicht am Anfang shoppen waren in Paris und da geht's ja dann, werden auch am Anfang des Kapitels die neuen Sachen aufgezählt, die Kay sich so gekauft hat.
Genau.
Und ja, dann geht es aber auch weiterhin um, hast du jetzt gerade schon in der Zusammenfassung erwähnt, um das Shoppen, in Anführungsstrichen, von ja, neuen Gehilfen.
Genau, also quasi, genau, so habe ich das auch gedeutet. Die shoppen, einerseits shoppen sie halt Dinge und sie shoppen aber auch alles, was sie für ihren eigentlichen Auftrag brauchen. Es ist quasi jetzt alles Vorbereitung für das, was noch kommen wird. Und ich würde auch sagen, sie shoppen auch Geheimnisse.
Was passiert denn am Anfang des Kapitels? Dann erwachen die eben in diesem Loft, was wir jetzt beschrieben haben. Das ist ein Loft in New York, ein sehr spärlich möblierter Raum. Und die Temperschau-Masken spielen wieder eine prominente Rolle, wo die beiden drauf schlafen, also Molly und Case, weil Armitage nächtigt wieder im Hilton.
Er liebt Hotels, ja. Hotels in Flughafennähe übrigens. Mhm. Hat vielleicht was damit zu tun, dass er Geheimnisse pflegt und vielleicht mal auf der Flucht war, Spoiler Alert. Fand ich auch ganz spannend. Ja, genau, die hängen am Anfang ab. Case fabuliert so ein bisschen über das Sprawl. Und dann passiert was ganz Interessantes, weil ich jetzt im zweiten Teil extra so ein bisschen versucht habe, auf das menschliche Element zu achten, weil ich das ja im ersten Teil auch ein bisschen kritisiert habe, dass es so wenig ist. Und wir kriegen so ein bisschen so einen kleinen Hinweis auf so die Beziehung oder wie sie sich entwickelt zwischen Molly und Case. Denn da haben wir, glaube ich, im ersten Teil nicht so drüber gesprochen, aber ein Motiv, was öfters mal auftrat, im ersten Teil waren die Shurikens, japanische Wurfsterne. Als Case eine Waffe kaufen wollte, ist er an so einem Laden vorbeigekommen und hat die gesehen. Und das hat irgendwie einen Eindruck bei ihm hinterlassen. Vielleicht könnte man es so deuten, es war so ein bisschen die Sehnsucht nach einem, naja, vielleicht aufregenderen oder bedeutungs- oder sinnhafteren Lebens vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall hat er sie mehrfach erwähnt. Das hat bei ihm so eine Sehnsucht ausgelöst. Und bei den Sachen, die sie geshoppt haben in Paris, er packt das so aus und er findet ein kleines Päckchen, was Molly ihm gekauft hat. Und da ist ein Geschenk von ihr drin. Und zwar ein Wurfstern aus Papier gefaltet.
Mhm. Ja, also ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil ich mir das auch noch notiert hatte, dass wir das vergessen hatten zu erwähnen, diese Shuriken. Ja. Diese verchromten Wurfsternwaffen. Und ich kann noch nicht genau verorten, warum die noch für die Geschichte wichtig werden oder für was die stehen sollen. Ich habe es mir aber auf jeden Fall auch notiert, dass das wohl ja ein wichtiger Punkt ist und dass irgendwas damit noch auf sich hat. So eine Art Insider, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall fand ich es deswegen spannend, weil auch gerade Molly dadurch ein bisschen Menschlichkeit mal gezeigt hat. Also irgendwie, weil man hat den Eindruck gehabt, es ist eigentlich eine rein sexuelle Beziehung zwischen den beiden. Warum es zwischen denen funkt, weiß man auch nicht, weil die beide super stoisch sind. Aber da hat sich so ein bisschen, das war so eine nette Geste, ein Zeichen der Anteilnahme.
Ja, sie verschwören sich ja im Laufe des Kapitels, oder was heißt verschwören, aber
ja, doch, kann man so sagen.
Ja, ja. Sie möchten zumindest beide rausfinden, was eigentlich hinter ihren gemeinsamen Aufträgen steckt, weil beide sind ja aus unterschiedlichen Gründen im Team. Also Molly ist ja eher so die Frau fürs Grobe und ja, klar, Case ist eben der Hacker, der Cowboy, der gebraucht wird.
Ja,
und ja. Und um die beiden bei Stange zu halten, zumindest um Case bei Stange zu halten, eröffnet Armitage dann relativ am Anfang des Kapitels von Case neuer Abhängigkeit. Er hat nämlich bei der Operation im ersten Teil, wo er repariert wurde, hat Armitage ihm wiederum Mykotoxin-Kapseln einsetzen lassen. Und wenn Case jetzt nicht gehorcht und nicht diese Aufträge befolgt, werden diese Kapseln platzen und er wird wieder quasi ja, verkrüppelt und kann wieder nicht in den Cyberspace.
Genau, er erpresst ihn quasi. Das ist ein Druckmittel, um dafür zu sorgen, dass er das macht, was Armitage sagt. Denn wenn er seinen Auftrag gewissenhaft erfüllt, dann bekommt er das Gegenmittel und die Kapseln werden einfach aus seinem Körper rausgespült. Er ist jetzt unter Druck. Was ihn dann auch im Nachhinein dann dazu bewegt, Molly zu fragen, warum machst du das eigentlich? Mhm. Und dann sagt sie, Berufsehre, Baby.
Ja, sie ist halt sozusagen eine Auftragskillerin.
Genau, sie bleibt da sehr wortkarg und man kriegt den Eindruck, okay, sie ist halt einfach ein Professional. Sie macht das aus Berufsehre, es ist halt ihr Job.
Ja. Und was ich dann super schön fand, auch jetzt in Bezug auf Charakterentwicklung, ist, es ist ja auch aufgefallen, dass Molly ständig frühstücken gehen will und von Essen redet.
Ach so, meinst du, das ist auch so ein Zeichen von Affektion.
Also ich finde, das mit dem Frühstücken gehen ist mir aufgefallen, weil ich selber auch total gerne frühstücken gehe. Ich finde Frühstück eine sehr gute Mahlzeit. Ja. Und ja, also sie erwähnt sie zumindest in diesem Kapitel 2-3 Mal. Also das finde ich ganz interessant. Und das ist auch vielleicht so ein Hinweis auf, dass Molly immer noch, also Case lehnt ja das Fleisch und das fleischliche Leben, das Mensch, also das Leben auf dem, ja, im Hier und Jetzt irgendwie total ab. Und dieses Frühstück oder Essen und diese, kann man sagen, jetzt nicht fleischlichen Genüsse, aber diese Freude am Echten, die ist dann vielleicht ein bisschen Molly mehr zu eigen. Das finde ich ganz interessant. Also, das war so mein Gedanke dazu, warum das mit dem Essen geht, immer wieder hervorgehoben ist.
Ja. Genau, und es drückt ja auch ein bisschen Intimität, wachsende Intimität zwischen den beiden an, die über die rein körperliche Ebene hinausgeht.
Der romantische Dinner
beim Frühstück. Genau. Ja, ich weiß nicht, ich finde Frühstücken, so gemeinsam Frühstücken, das ist schon so ein bisschen was. Nur so ein Wochenendfrühstück irgendwie. Zusammen steht man auf und dann geht man frühstücken. Ich finde, das hat schon was Vertrautes irgendwie.
Genau. Ja, würde ich auch sagen.
Und dann gehen Molly und Case los.
Frühstücken.
Und sie gehen frühstücken und dann wollen sie jemanden treffen. Und zwar den Finnen.
Genau.
Also sie gehen irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, sie gehen da durch die Straßen des Sprawl und in so eine hintere Gasse, durch ein Gebäude durch und durch Gänge, die vollgestellt sind mit Elektroschrott und müssen da drüber steigen. Da habe ich dann auch direkt wieder an Kowloon denken müssen. Das war wieder so ein sehr düsteres, dreckiges Bild. Also die sind da anscheinend in einer Ecke, die jetzt nicht so frequentiert wird vom hohen Milieu, sondern irgendwo in den Hintergassen unterwegs. Und da treffen sie jemanden, der nennt sich der Finne, den Molly offensichtlich schon kennt. Und zum einen sind sie da, weil sie sich scannen lassen wollen. Molly möchte sich selber scannen lassen auf Cyber-Implantate, Bio-Implantate, auf Dinge, die da vielleicht nicht hingehören. Man kriegt auch den Eindruck, die machen das öfters. Die haben da so eine, die kennen sich, das ist eine Zusammenarbeit. Und sie lässt dann auch Case auch nochmal scannen. Wobei ich glaube, diese Kapseln, die kann man da nicht entdecken. Das bleibt weiterhin so ein bisschen offen, ob die wirklich da sind oder nicht.
Genau, der macht dann so ein bisschen so einen Witz von wegen, ja, sind wir hier irgendwie da und da, sind wir hier beim Biocheck oder sowas. Also diese Art von biologischen Implantaten, die kann er wohl nicht direkt erfassen oder sowas. Und ja, der Finne, der ist so, ich habe den so als ein bisschen so als Hardware-Spezialisten gesehen, während ja irgendwie Case eher so der Software-Spezialist ist. Also der kann sich da einhacken und Finne ist so der Mann, der eben auch irgendwie ja ins Team geholt wird, um eben dann so die Hardware zu liefern und eben für die Verkabelung zu sorgen. Oder
der Techniker, der Professor, der hat irgendwie die ganzen Gadgets am Start.
Genau.
Genau. Und nachdem sie sich gescannt haben, dann finde ich, kam eine sehr interessante Szene. Und zwar hat der Finne anscheinend irgendwie einen Raum bei sich, eine Kammer, wo man reingehen kann. Ich habe mir das vorgestellt wie so ein Schrank. Und da ist man völlig abgeschirmt. Er vermietet das sozusagen. Man kann da reingehen, wenn man ungestört reden möchte. Was sofort Case dazu bewegt, so, hey, was soll denn das jetzt? Und es wird dann klar, aufgrund Mollys Schilderung, dass sie da mit ihm reingeht, um ein paar Dinge durchzusprechen, die Armitage nicht mitbekommen soll. Also auch nochmal so ein Vertrauensbeweis und ein Hinweis auf die wachsende Beziehung zwischen Molly und Case, dass sie ihn damit reinnimmt, um ungestört reden zu können.
Genau, und da beginnt eben diese leichte Verschwörung von wegen, was machen wir hier eigentlich und wer ist dieser Armitage?
Ja, Molly sagt dann zwar schon nochmal, ja gut, ich werde hier halt bezahlt irgendwie, aber nichtsdestotrotz, die Verschwörung beginnt so ein bisschen, genau. Und sie reden dann über den nächsten Auftrag, den sie haben, und im Sprawl, weswegen sie überhaupt im Sprawl sind. Und zwar sollen die aus einem, also später wird es dann nochmal erklärt, ich greife jetzt einfach schon mal vor, weil da fallen diese Begriffe das erste Mal. Es geht darum, dass sie eine Flatline stehlen sollen, um genau zu sein, die McCoy-Pauly-Dixie-Flatline, Dixie-Flatline, ja, aus irgendeinem Firmen-Safe, aus dem Bürogebäude von einer Corporation, die nennt sich SenseNet. So, und diese Flatline brauchen sie anscheinend für den eigentlichen Auftrag, wo wir noch nicht wissen, worum es da gehen soll.
Genau, und das finde ich ganz spannend, weil, also ich habe mir dann direkt schon Gedanken gemacht dazu und also sie reden dann ja darüber, wer eigentlich Cases Lehrmeister waren.
Genau.
Und das waren zum einen eben dieser McCoy, Dixie, Flatline, Pauly, also gut, der Flatline ist dann eben nicht sein Name, sondern das ist dann eben, wie wir ihn jetzt nennen können quasi, er ist dann Flatline, das ist ja wie so ein Disk, auf der dann gewisse Eigenschaften oder gewisse, ja, wo dann irgendwie so
eine Persönlichkeitsmatrix. Es ist so eine Art Repräsentation, das speichert die Erinnerung von der Person und ihre Persönlichkeit und ist dann abrufbar. Und man kann sich dann auch mit der unterhalten, also das kommt dann später vor. Es ist quasi diese Person, McCoy-Pawley, aka Dixie, die ist sozusagen darauf gespeichert.
Ja.
Obwohl die eigentliche Person schon gestorben ist.
Ja, es war ein sehr fähiger Datencowboy, der eben Case Lehrmeister war, zusammen mit einem Quinn. Und über diesen Quinn sagt Molly, das war ein Arschloch.
Ja, ja. Ja, und Case ist auch ein bisschen erstaunt darüber, dass es überhaupt eine Flatline von Dixie gibt, weil das wohl impliziert, dass das auch ein bisschen auf Freiwilligkeit basiert, dass man sich quasi auslesen lässt für so eine Persönlichkeitsmatrix. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Und es ist auch noch nicht so ganz klar, wofür brauchen sie das überhaupt? Und das macht nochmal deutlich, wie mysteriös die Machenschaften des Armitages vielleicht sind, weil Molly sagt dann auch nochmal ganz konkret, wir brechen dabei SenseNet ein, die haben fortschrittlichste Technologien entwickelt in ihrem Safe, wenn wir die stehlen würden, wir hätten ausgesorgt. Es gibt also viel, 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 viel wertvollere Sachen in diesem Safe, die man entwenden könnte, aber nein, sie sollen explizit diese Flatline stehlen. Und das bringt Molly dann auch nochmal einzuwenden, dass sie sich auch ein bisschen fragt, warum wurde Case überhaupt für diese Mission rekrutiert?
Da kann ich so jetzt einhaken. Also da habe ich mir dann einfach Gedanken zu gemacht, ja, wenn es Case alter Lehrmeister war, da macht es ja total Sinn, dass er am besten mit der Flatline von Dixie eigentlich umgehen kann, weil er ihn ja kennt. Und ich glaube, das ist so eine Erklärung, warum eigentlich Case unter all den guten Cowboys ausgewählt wurde.
Das habe ich mir dann auch gedacht, weil sie das nämlich so unterstreicht, so hier dich wiederherzustellen, diese ganzen Daten über dich zu sammeln, dich zu recherchieren, das ist eigentlich super teuer. Davon hätten wir 10-mal andere Cowboys einkaufen können, die besser sind als du. Aber wir brauchen dich wegen dieser Flatline. Und ich habe mir dann auch gedacht, okay, das unterstreicht nochmal, wie wichtig die wohl sein muss. Warum, wissen wir nicht.
Genau, ja. Und der Finne wird dann später auch ins Armitage-Team geholt und die beiden sollen aber so tun, als würden sie ihn nicht kennen.
Genau, das ist geheim. Dieses ganze Treffen ist geheim. Sie reden dann ja auch nochmal über Armitage und geben quasi beide zu, sie wissen eigentlich nicht, wer das ist. Das Einzige, was sie wissen, ist, dass er nicht für irgendeine Saibatsu arbeitet, er arbeitet nicht für die Regierung, aber er hat höchstwahrscheinlich einen Auftraggeber.
Ja, dann geht es im Prinzip auch schon ja, jetzt bald um diesen Überfall auf SenseNet, den du gerade angedeutet hast, warum der eigentlich stattfinden soll.
Ja.
Und davor gibt es noch so ein paar Visionen von Case. Zum einen habe ich ja auch im ersten Teil immer schon gesagt, dass ich es ganz faszinierend finde, wie sehr Case eigentlich an diesem Cyberspace hängt. Und kann jetzt wieder in den Cyberspace rein, weil sein Gehirn wieder oder weil sein Nervensystem wieder dann eigentlich diese Kapazitäten hat durch diese Operation, die hergestellt wurde. Mhm. Und Armitage stellt ihm den Ono Sendai Cyberspace 7 zur Verfügung. Das ist der teuerste Hosaka-Computer, mit dem man sich dann eben einhacken kann. Und ich habe das so verstanden, dass das so eine, ja, es ist ja erstmal ein Stirnband gehört dazu oder so ein Elektrodenband.
Aus Frottee übrigens, das fand ich ganz lustig, ein Frottee-Stirnband, das moderne Material Frottee, angenehm.
Und dann halt so eine Art, so Tastatur und irgendwie so eine Konsole, in der man dann eben, Bedienelement, genau. Und und dieses Gerät, da sagt Molly zu, ich habe gesehen, wie du den Sender gestreichelt hast. Mann, das war echt pornografisch. Und das finde ich dann ganz interessant, dass Case wirklich besessen ist vom Cyberspace und wirklich da so eine Liebesbeziehung zu hat. Andererseits gibt es an einer Stelle auch die Implikation, dass Case auch ein bisschen die Ninsei vermisst, weil er eben auch davon träumt und sich irgendwie immer wieder auch vielleicht ein bisschen dahin zurückwünscht, an dieses einfache Leben, weil im Sprawl oder diese ganzen Verwicklungen, die werden ihm auch langsam zu kompliziert.
Da würde ich jetzt einfach direkt mal einwerfen, das habe ich mir auch notiert, wenn er an die Ninsei denkt, er denkt dann auch nochmal, also er träumt von Linda Lee.
Genau.
Und dass er sie irgendwie vergessen hatte und nicht mehr wusste, was sie ihm bedeutet. Aber das tut er dann auch relativ schnell wieder ab. Also es ist nur noch mal so ein kleiner Hinweis. Also man merkt aber, er ist so ein bisschen zwiegespalten, er ist ein bisschen zerrissen.
Ja, wo ich meinte, dass du ja kritisiert hast, das sind alles so ein bisschen nicht so dichte und tiefe Charakterzeichnungen. Und jetzt habe ich da vermutet, vielleicht kommt Linda Lee ja noch mal vor. Jetzt kam sie eben ganz kurz noch mal vor. Und vielleicht, vielleicht auch im dritten und vierten und fünften und sechsten Teil.
Vielleicht. Ich hoffe es. Ja. So, und dann kommt eine Szene nach dem Streicheln, auf die habe ich mich sehr gefreut und war dann ein bisschen enttäuscht, dass sie sehr kurz ist. Also es sind ein paar Absätze. Case steckt dann nämlich das erste Mal wieder ein.
Genau.
Und er ist erst total panisch, also wirklich so, da zeigt Case fast das erste Mal in dem Buch, finde ich, so echte Emotionen in der Situation, weil er quasi betet, das soll jetzt funktionieren, weil er legt das an, schaltet das ein und dann baut sich das so nach und nach auf und dann klappt es und er ist drin und er sieht die Lichter und weint vor Freude.
Den Cyberspace zu beschreiben, das müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr wiedergeben. Das macht ja eben William Gibson schon ein bisschen abstrakt, aber das meinte ich ja auch schon, dass es, glaube ich, für uns ein bisschen leichter ist, uns das vorzustellen, weil es eben diese ganzen Visualisierungen von Neuromancer auch schon gibt oder vom Cyberspace. Und damals muss es für die Leute wirklich schwierig gewesen sein, die das gelesen haben. Kann ich mir zumindest vorstellen. Das sind ich hätte mir das dann wirklich als diese, kann man jetzt sagen, auch ein bisschen unser Logo ist daran angelehnt. Also diese Vektormatrix, diese Grafik, dieses unendliche Ausbreiten von einer Dimension und in bunten Neonlichtern, so ein bisschen. Genau. Es ist jetzt auch nicht super total wichtig, wie der Cyberspace genau aussieht, sondern es ist nur wichtig zu verstehen, dass das eben, dass man eben das Internet und verschiedene Orte im Internet bereisen kann. Also quasi, was man heute Homepage nennen würde, bereist man da so ein bisschen als wirklich, als so eine Art Gebäude oder
man,
so.
Man sieht es als Ort. Ja, genau. Es ist das Internet halt, ne? Und deswegen können wir uns das, glaube ich, auch so vorstellen. Hm. Ich habe trotzdem ein Zitat rausgeschrieben, das fand ich ganz cool. Cyberspace, eine Konsenshalluzination, tagtäglich erlebt von Milliarden zugriffsberechtigter Nutzer in allen Ländern, von Kindern, denen man mathematische Begriffe erklärt. Eine grafische Wiedergabe von Daten aus den Banken sämtlicher Computer im menschlichen System. Unvorstellbare Komplexität, Lichtzeilen im Nichtraum des Verstands, Datencluster und Konstellationen, wie die zurückweichenden Lichter einer Stadt.
Hm.
Ne, und das, was du ja auch meintest, so diese Homepages sind dann quasi Gebäude. Also nochmal so diese sozusagen das Spiegelbild des Sprawl irgendwo.
Mhm.
Nur simplifiziert und fleischlos.
Und Lichter einer Stadt, das habe ich ja auch schon, oder haben wir auch schon festgestellt, dass diese Neonlichter sich ja sowohl in der Stadt als auch im Cyberspace zeigen. Weswegen William Gibson ja auch gemeint hat, ja, diese Städte, das Tokio, das ist eben Cyberpunk.
Ja.
Also die gehören dazu, bunte Lichter, Neon. Das ist ja auch das, was man heute so unter Cyberpunk versteht. Also wenn man Cyberpunk eintippt, dann findet man direkt diese Tropes, also Neonlichter und abgefuckte Menschen.
Ja. Dann lernen wir schon die nächste technologische Neuerung in diesem Teil kennen. Der Finne kommt nämlich vorbei und dann stellen die sich auch nochmal so vor, so ich bin der Finne, und der guckt ihn so an, so nach dem Motto, sag jetzt nicht, dass du mich kennst. Also ganz geheim, die treffen sich da sozusagen das erste Mal offiziell bei Case im Loft und er installiert ihm ein Stim-Sim.
Mhm.
Ein Stim-Sim mit einer Flip-Flop-Schaltung, sodass Case, wenn er im Cyberspace ist, umschalten kann auf das Stim-Sim. Und was ist denn eigentlich das Stim-Sim?
Das Sim-Stim heißt das, habe ich mir aufgeschrieben.
Sim-Stim, also.
Ja, naja, ist auf jeden Fall ein bisschen lächerlicher Name, also Sim-Stim und Flip-Flop-Schaltung. Und das Sim-Stim, das kann man sich auch heutzutage besser vorstellen. Es ist nämlich sozusagen einfach eine, also man begibt sich quasi virtuell in den Körper einer Person, aber man sieht quasi das, was die Person sieht.
Und man fühlt, was die Person fühlt.
Genau, man fühlt, aber man kann nicht wirklich mitbestimmen, was der Körper tut, sondern man kann sich eben nur beobachten. Und diese Flip-Flop-Schaltung wird mit dem Sendai verkabelt, sodass man quasi nur noch einen Switch umlegen muss, was normalerweise auch nicht funktioniert. Deswegen kommt eben auch der Finne. Und es wird dann direkt mit einem Implantat von Molly quasi verkabelt, in Anführungsstrichen, sodass Case sich jederzeit in Molly reinbegibt. Aber reinbegeben kann. Aber Case sieht dann den Sim-Stim ein bisschen kritisch, denn Cowboys befassen sich nicht mit Sim-Stim, dachte er, weil es im Grunde ein Spielzeug für das Fleisch ist.
Genau. Ich hatte auch noch was. Sim-Stim schien ihm eine überflüssige Vervielfachung von Fleisch-Input zu sein.
Ja, also so. Man merkt schon, dass Case ist kein Freund vom Fleisch. Ja. Genau, und das sind so die Voraussetzungen. Die dritte Voraussetzung, also eben neben dem Cyberspace-Stack, neben dem Sim-Stim, ist die dritte Voraussetzung, dass die diesen Run machen können auf den Konzern, ist eben Hilfe, und zwar Hilfe in der richtigen Welt. Und das ist diese Gruppierung.
Genau, von, die Panther Moderns.
Genau.
Ja, da trifft sich Molly mit einem, mit Larry, trifft sie mit so einem Larry. Das ist einer wohl von den Panther Moderns, die wir mit denen Kontakt aufnehmen. Und dann kommt kurz was, weil während Molly bei ihm ist und das klärt, ist Case über das Simstim mit ihr verbunden und reitet quasi mit. Und dann kam so ein Abschnitt, wo Case dann quasi recherchiert über seinen Computer, was die Panther Moderns sind, weil er kennt die nicht. Und ich habe das erst so überlesen und beim zweiten Lesen war ich dann so, ja krass, das ist einfach 1984 und Case hat einfach gerade gegoogelt.
Stimmt, ja.
Weißt du, das fand ich irgendwie so, weil ich habe das so selbstverständlich drüber lesen. Ja klar, der googelt dieser, der weiß nicht, wer die sind, der gibt es in seinen Computer ein und dann durchsucht er die Datenbank und spuckt es aus. Aber was es damals wohl schon für sozusagen eine präzise Zukunftsaussage eigentlich sein musste, das fand ich irgendwie geil, weil heute ist es so selbstverständlich.
Ja, so ein Wunsch halt, dass man irgendwie Informationen, die werden ihm ja erzählt, das ist dann wie so ein, eigentlich wie wenn man dem Fernseher sagen würde, ey, erzähl mir mal was über Jugendkultur so.
Ja, ja. Ja, oder so ein bisschen wie so ein Lexikon, aber das zieht halt die Daten aus unterschiedlichsten Quellen und liefert dir einfach so ein Ergebnis. Bisschen genau. Wie eine Suchmaschine irgendwie.
Und da kommt eine Soziologin auf den Bildschirm und die erzählt dann eben was über die Panther Moderns. Und generell finde ich es auch spannend, was man über die Welt lernen kann, in der Neuromancer spielt, in der nämlich ganze Subkulturen über Nacht auftauchen und dann für ein paar Wochen der Hit sind, um dann unvermittelt wieder von der Bildfläche zu verschwinden.
Ja,
also es ist eben eine schnelllebige Zeit und ich meine, Subkulturen verschwinden, das kennen wir ja auch aus unserer Welt, kann man sagen.
Ja, ja. Ja, eine schnelllebige Zeit, genau. Man kriegt auch den Eindruck, dass diese Panther Moderns, das ist quasi so eine Terroristenvereinigung, wobei ja nicht, weil sagt die Soziologin, sagt, das sind keine Terroristen, das ist ja wie so eine Jugendgang, die machen halt irgendwie kranken Scheiß, so, da drückt sich auch nochmal so diese Schnelllebigkeit aus, die haben so Anzüge, mit denen sie sich unsichtbar machen können oder getarnt sind halt und dann stellen die halt irgendwelche Dinge an, Case sinniert dann nochmal über sie nach und beschreibt die als geldgeile Scherzbolde und nihilistische Technofetischisten.
Faschisten oder Fetischisten.
Technofetischisten. Die haben auch alle diese Microsofts.
Ja, ich habe mir das auch rausgeschrieben, aber ich habe Faschisten rausgeschrieben. Aber naja, ob das
interessant.
Passt.
Müssen wir nochmal nachgucken.
Genau, die haben alle diese Microsofts und das ist so ein bisschen, da ist natürlich auch problematisch, dass man dann immer an die Firma Microsoft denkt und an was ganz anderes. Ja. Aber Microsoft sind einfach, die sitzen hinter dem Ohr, also direkt mit Zugang zum Hirn. Und das sind so auch so. Ja, wie so Enhancements, also so Sachen, die man sich einsetzen kann und dann kann man halt verschiedene Sachen da dran stecken und die können verschiedene Sachen. Die können dann zum Beispiel, wie eben Larry, konnte dann eben Molly direkt scannen mit seinem Microsoft und später gibt es noch eben andere Microsofts, die andere Sachen können. Das sind sozusagen einfach so, ja, wie Plugins. So Sachen, ja, so Plugins, genau.
Weil man kann die wechseln, das ist das Entscheidende. Und das fand ich dann auch wieder geil, weil ich musste dann nämlich direkt an Apps denken.
Weißt oder du, USB-Sticks.
Nicht mehr so fest installierte Software, die du auf dem Rechner hast, sondern du hast dein Smartphone und du hast Apps, die kannst du schnell löschen, die kannst du schnell runterladen, je nachdem, was du gerade brauchst. Fand ich auch stimmt. So eine ganz geile Zukunftsprognose eigentlich schon. So dieses schnelle Wechseln von Software, je nach Bedarf in dem Moment. Fand ich ganz cool.
Ja, stimmt. Also das ist echt interessant, dass man, also gut, dass wir da vier Augen drauf werfen auf dieses Buch, weil man hat ja doch nochmal so andere Sachen, auf die man sich dann konzentriert, wie zum Beispiel ich auf das Frühstück, weil ich gerne frühstücken gehe und du dann
auf die schlauen Sachen.
Genau, du auf die schlauen Sachen. Nee, aber es ist schon echt interessant. Klar, das mit Google überliest man eben schnell und ich finde auch bemerkenswert, wie das Buch geschrieben ist und dass man die Sachen heute besser, also gut verstehen kann, aber das habe ich jetzt, glaube ich, schon fünfmal gesagt, aber das ist damals für die Leute das Mindblowing gewesen sein muss, ist es ja eben auch. Das Buch hatte das Wort Cyberspace erfunden.
ja, genau.
Okay, kommen wir doch mal zum eigentlichen, was sollen die Panther Moderns eigentlich machen? Also die sollen für Ablenkung sorgen bei diesem Heist auf dieses, auf das SenseNet-Hauptquartier.
Genau, auf den Einbruch.
Und dann rufen dann 6 von den Panther Moderns, rufen zeitgleich bei Polizeistationen an und sagen, es befände sich ein gefährliches Gift im Lüftungssystem dieses Gebäudes, während Molly eben im Gebäude eigentlich ist. Und da musste ich total an Matrix denken, wie sie da irgendwie durchläuft. Und bei diesen Wachmännern und in diesem sterilen Firmenkomplex, das hat einfach deutliche Matrix-Verweise, würde ich mal behaupten.
Ja.
Und genau, Molly ist eben die Frau fürs Grobe, die dann eben eigentlich einbricht und diese Ablenkung. Ich habe mir das dann im Grunde nur so vorgestellt, okay, aber also auch eine Frage aufgeworfen und dann aber auch einfach nur so vorgestellt, das sollte halt für Chaos sorgen und Molly sollte da eben ungestört diesen Chip aus dem Safe holen, wo ich mich dann gefragt habe, was bringt es jetzt genau für den Heist eigentlich, die ganze Polizei des Barmas dahin zu schicken.
Das habe ich so verstanden, dass die den Panther Moderns noch den Auftrag gegeben haben, sorgt ein bisschen für Ablenkung. Und im Endeffekt, was dann passiert bei dem Heist, das ist sozusagen völlig aus dem Ruder gelaufen. Das wussten die anderen vorher nicht, weil die Moderns sind halt irgendwie crazy. Die haben halt krass übertrieben.
Genau.
Ja.
Und ja, also gibt es da, also wie kann man den Heist denn beschreiben? Molly geht da rein und.
Genau, also was man noch sagen muss, Case hat natürlich auch eine Funktion bei dem Auftrag. Er sitzt in seinem Loft, er ist im Cyberspace und kann umschalten auf das Simstim für Molly. Das heißt, seine Aufgabe ist A, dass er das Eis bricht, also sich reinhackt in das Sicherheitssystem von SenseNet und quasi alle Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzt. Also er fälscht dann auch irgendwie die Protokolle, dass am Ende keiner weiß, dass sie das gestohlen haben und so. Also er hackt sich da rein. Und gleichzeitig kommuniziert er mit den Moderns und kann sozusagen sagen, was Molly jetzt in dem Moment braucht, was die Stichworte sind, weil er sehen kann und fühlen kann, was sie gerade macht. Mhm. Er koordiniert das so ein bisschen. Ja.
Aber eigentlich ist Case Arbeit, kann man sagen, also Case Hauptarbeit, außer diese Koordinatorfunktion, die er da noch hat, eigentlich abgeschlossen, schon bevor das überhaupt stattfindet, weil er hat dann 9 Tage gebraucht, um überhaupt durch das Eis zu brechen. Das haben wir jetzt gar nicht gesagt. Also das läuft vorher.
Er hat das vorbereitet, wie er das anstellen kann, ja. Er kennt die Lücken.
Ja, genau, er kennt die Lücken und dann findet das eben alles zeitgleich statt.
Genau,
und,
genau.
Während, du hast ja schon gesagt, es läuft aus dem Ruder, Molly wird dann, man schaltet quasi kurz um, man ist kurz bei Case und dann schaltet Case wieder um auf Molly, der fühlt ja auch, was sie fühlt und er merkt, irgendwas ist verkehrt, denn Mollys Bein ist zertrümmert.
Ja, das hat man nicht direkt gesehen, sie hat sich mit irgendeinem Sicherheitsmann dann geschlagen in so einem Aufzug, anscheinend wurde sie verletzt, fand ich ganz geil, weil er schaltet um auf ihr Simstim und spürt einfach nur Schmerz und schaltet quasi sofort wieder zurück. Weil man das eben mitfühlt, ja. Und währenddessen die Panther Moderns, was die gemacht haben, ist eben genau, du hast das schon gesagt, die haben eine Falschmeldung verbreitet, dass es einen Terroranschlag gab auf dieses Gebäude nach außen. Und gleichzeitig haben sie den Mitarbeitern, die ganzen Bildschirme im ganzen Haus gehackt, dass da so eine Frequenz gesendet wurde, dass alle so Anfälle bekommen, um sozusagen auch innerhalb der Belegschaft im Gebäude den Eindruck zu erwecken, hier ist gerade ein Nervengift irgendwie. Und dann bricht völlige Panik aus und gleichzeitig wird die sozusagen die Barmer Einsatzpolizei mobilisiert und die rücken dann an.
Genau.
Und da kriegen wir so einen kleinen Eindruck, vielleicht auch so in die politischen Verhältnisse im Sprawl. Also es ist halt eine völlig überzogene, super krasse Reaktion der Polizei auf das Chaos und auf den Terroranschlag.
Auf das Blau 9, was sich im Lüftungssystem angeblich befindet.
Ja.
Und was Molly dann tut, nachdem sie verletzt wurde, und es klingt nach einer sehr intensiven und schlimmen Verletzung, sie klebt sich einige Dermadiscs auf. Das sind einfach, ja, so wie so Pflaster, die irgendwas mit dem Körper machen.
Genau.
Und die pumpen Molly dann voller Endorphine, voller Hormone, voller Schmerzmittel, sodass sie quasi noch auf Stümpfen laufen könnte.
Ja, also so ein MacGuffin einfach, womit man eine Zaubermaschine, mit der man noch agieren kann.
Genau, und das finde ich auch ganz interessant. Also, weil eben, das kommt später nochmal vor, so eine Dermadisc. Die können die können, glaube ich, ähnlich wie diese Microsofts, können die auch verschiedene Sachen bewirken. Und dann kann man jetzt eigentlich ganz kurz runterbrechen. Dann geht Molly unten in den Safe-Raum und Case sagt dir genau, in welchem Safe sich das die Flatline befindet, öffnet den Safe, Molly will sich dann auf den Rückweg machen und muss sich quasi durch ganze Horden kämpfen, nämlich erstmal von den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die fliehen wollen aus dem Gebäude und die werden dann alle niedergestreckt von dieser Polizei, die werden quasi im Vorraum niedergeschossen.
Genau, das fand ich krass aber auch, das war so ganz kurz und das ist irgendwie so krass, also sie meint so in reihenweise stürmen sich schon die Leichenberge. Das heißt, die Polizei schießt einfach auf die Leute, die rauskommen, weil die vielleicht ansteckend sind und krank sind von dem Nervengift, weiß man irgendwie nicht so genau. Auf jeden Fall hinterlässt das, finde ich, so einen bleibenden Eindruck, weil das sowohl Case als auch Molly, und Molly ist ja mega hart drauf, also die ist ja badass, die sind schockiert. Also das ist irgendwie Panik und Chaos und Angst auch. Also Molly hat Angst irgendwie, das fand ich eindrucksvoll. So kennt man sie nicht.
Genau, Molly ist ja auch schwer verletzt und ich meine, sie sieht ja auch ihre Wunde letztendlich, also das muss ja irgendwas mit ihr machen.
Mhm.
Und die beiden, ich vergesse mal, wie diese Organisation heißt.
Die Panther Moderns.
Panther Moderns, genau. Die beiden, die da auch im im Loft, nicht im Loft, sondern in der Eingangshalle hocken. Die haben so Tarnanzüge an, die quasi immer den Hintergrund spiegeln und die, die helfen Molly dann eben raus und dann kommt Molly in eine Klinik.
Ja.
Und zwar in eine Klinik in Baltimore.
Ja, ist ja quasi nebenan.
Genau, da habe ich mich dann eben auch gewundert. So später besucht Casey dann eben auch in der Klinik und er reist mit der U-Bahn wieder zurück nach New York.
Ja, genau. Ja. Ja. Genau, also man kann sagen, der Einbruch ist gelungen. Die haben die Flatline gestohlen, keiner hat was gemerkt. Gut, ein paar hundert Zivilisten sind gestorben, aber scheint ja nicht so schlimm zu sein. Und dann lernen wir den Anführer der Panther Moderns kennen.
Lupus Yonderboy.
Lupus Yonderboy, genau. Großartig. Also die treffen sich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im Loft von Case, Armitage oder im Hilton mit Armitage. Ich weiß nicht, Armitage ist auf jeden Fall auch dabei. Und sagt dann auch nochmal selbst, Armitage sagt dann nämlich auch so nach dem Motto, das war ja viel zu krass. Sag mal, spinnt ihr? Und Lupus Yonderboy ist halt so, ja gut.
Ja.
Ne? Ihr habt halt das bekommen, wofür ihr bezahlt habt. Macht jetzt mal keinen Stress.
Und dann wird Lupus Yonderboy auch mit 9 Yen bezahlt, was ich sehr aussagekräftig finde. Denn er wird mit Bargeld bezahlt, welches im Sprawl ja gerade noch so existieren darf, aber auch nur so ja im Untergrund, weil eigentlich hauptsächlich mit Kryptowährung oder mit Kreditkarte oder sowas bezahlt wird, haben wir im ersten Teil schon gelernt. Und das verweist auch nochmal auf die asiatische Dominanz dieser Welt, weil Yen ist ja eine asiatische Währung und keine Dollar.
Mhm, ja. Genau, was ich aus der Szene dann auch noch mitgenommen habe, das fand ich ganz interessant, weil sie so ein bisschen drüber reden, wie krass der Auftrag war. Und Yonderboy sagt dann mehr oder weniger so, bezahlt uns jetzt einfach, dann ist die Sache erledigt. Und er nennt Mr. Armitage dann Mr. Who, in Anspielung so, man kennt deine Identität ja nicht. Mhm. Und er droht ihm so leicht implizit nach dem Motto so, die Sache ist jetzt einfach erledigt, weil du willst doch Mr. Who bleiben und kein Mr. Name werden.
Genau.
Wo ein bisschen angedeutet wird, wissen die schon was über Armitage oder haben die einfach nur die Mittel, es herauszufinden?
Ja, und wenig später erfahren wir ja auch, was sie wissen.
Richtig.
Case, mit dem macht es nämlich auch was, dieser Überfall.
Ja.
Er geht dann, das finde ich auch ganz cool, es wird dann verraten, was er eigentlich trägt, nämlich eine neue Lederjacke, was auch so ein bisschen auf diesen Cyberpunk-Style verweist. Ich muss da ein bisschen an das vorläufige Cover dieses Computerspiels denken, Cyberpunk 2077. Da ist ja der Protagonist nämlich auch abgebildet mit so einer, im gelben Hintergrund mit so einer Lederjacke auch. Das ist so ein bisschen der Style.
Ja.
Und dann denkt er auch an die Menschen, die er umgebracht hat, nämlich in Night City, es waren ja drei Menschen. Und genau, an Linda Lee, das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist, glaube ich, dieser Spaziergang, da denkt er an sie. Und er trifft dann Lupus Yonderboy auf der Straße und erhält eine Nachricht, eigentlich nur ein Wort, nämlich Wintermute.
Genau, Wintermute, ganz geheimnisvoll. Ja, interessant deswegen, weil Yonderboy sie ihm nur ihm die Nachricht überbringt, ne? Und das nicht angesprochen hat. Also genau, ja.
Bin ich gerade ein bisschen überlegen, das hat mich ganz stark an Citizen Kane erinnert. Jetzt komme ich aber nicht auf das Wort.
Rosebud.
Genau, Rosebud, Wintermute, das sind ja ähnliche, ja, die Handlung vorantreibende Begriffe, weil man fragt sich jetzt Wintermute, was ist das?
Ja, und erfahren wir auch eigentlich relativ schnell. Mhm. Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne ins nächste Kapitel, ins fünfte. Molly ist wieder einigermaßen auf dem Damm. Und sie besuchen beide nochmal, Case und Molly, hinter Armitages Rücken den Finnen, der ja einiges weiß und sich mit vielen Dingen gut auskennt. Und weil Case Molly eben von diesem Wort erzählt hat, Wintermute, und die Dame zum Finnen gehen und ihn fragen wollen, was ist das eigentlich? Und er gibt dann auch direkt eine Antwort, die noch ein bisschen vage ist, aber bei Wintermute handelt es sich anscheinend um eine künstliche Intelligenz.
Genau.
Die sich im Besitz eines Familienclans, einer großen Firma, befindet, nämlich, und da taucht der Begriff dann das erste Mal auf, dem Tessier Ashpool Clan.
Mhm. Bevor er das verrät, finde ich es aber noch schön, wie die Werkstatt von dem Finn beschrieben wird. Er sitzt nämlich da wie zuvor schon in diesem weißen Raum, umgeben eigentlich auf dem Weg dahin, in diesem Flur steht nur irgendwie Krempel rum, und in diesem weißen Raum sitzt er an einem Tisch und isst Salzheringe, Knäckebrot und Zigaretten. Also Zigaretten isst er nicht, sondern da steht ein Aschenbecher auf dem Tisch, was auch ein bisschen so dieses, okay, was ist mit dir, wie leben die Leute da eigentlich im Sprawl? Was vielleicht auch nochmal ein Blick auf das Frühstück und das Essen wirft, was Molly eigentlich reinziehen will, denn natürlich nach dem Krankenhaus will sie auch erstmal was essen gehen.
Das ist ja übrigens auch mal so ein kleiner Hinweis, so ein ganz kleiner auf eine gewisse Natürlichkeit, oder? So, Salzheringe, Knäckebrot.
So, das meinst
mal du. Mal Lebensmittel, weil sowas ja ganz selten eine Rolle spielt.
Ja, ich finde das
jetzt gerade so.
Das, ja, das klingt ja eher so nach wirklich so, ja, nach so, ja, nach dem absolut Nötigen. Also, das quasi die, naja, also, das habe ich nur gemerkt, dass das ja beschrieben ist und das finde ich, fand ich ganz schön. Das ist ja ein bisschen vielleicht so eine, kann man sagen, so eine Nahrung, die man isst, wenn man vorm Computer die ganze Zeit hockt oder so.
Einfach ach so,
so ein bisschen
ja.
Heringe aus der Dose, Knäckebrot
oder so. Kennt man ja, ne? So Salzheringe drauf. Stellt man sich genau. Nebenhin. Dazu ein Krabbensaft.
Wie wir beim Podcast hier.
Genau.
Ja, und wie du jetzt, und dann, genau, da erzählt er eben von Wintermute und das ist eine KI und eine künstliche Intelligenz. Und dann fragt man sich, steckt eigentlich Armitage dahinter, hinter dieser Intelligenz, oder ist Armitage eine Intelligenz? Das wird so ein bisschen verworren, aber da können wir gleich noch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, dass immer wieder jetzt in Bezug auf diese Intelligenzen, diese KIs, von Turing gesprochen und von den Turing-Bullen. Also wie schlau darf eine Intelligenz sein?
Ja.
Und Case sagt an einer Stelle, ja, so schlau, wie die Turing-Bullen erlauben. Und Turing, das kennt man ja irgendwie, wenn man sich ein bisschen mit Technik und Science-Fiction auseinandergesetzt hat. Das ist ein britischer Mathematiker, Alan Turing, der ja in der ersten Jahrhunderthälfte des 20. Jahrhunderts gelebt hat und dann den Turing-Test aufgestellt hat. Und das ist ein Test, der auch eine sehr große Rolle in dem sehr guten Film Ex Machina spielt, zum Beispiel, der in den letzten Jahren rauskam. Das ist nämlich der Test, der besagt oder der herausfinden soll, ob ein Computer ein dem Menschen ähnliches Denkvermögen besitzt. Und man soll quasi blind rausfinden, wenn man einem Menschen gegenüber hat und einen Computer, soll man blind herausfinden können, wer der Computer ist, durch eben einen diesen Turing-Test, der wie auch immer aussehen kann. Und da musste ich auch noch an einen anderen Film denken, wo diese Art von Tests auch eine große Rolle spielen. Nämlich?
Blade Runner?
Genau, da gibt es den Void-Kampf-Test. Und in Blade Runner ist der Turing-Test ja so ein bisschen so ausgestaltet, oder diese Art von Test, dass man Androiden finden soll oder Andys. Und das ist ein Empathietest. Also da wird behauptet, dass Roboter nicht so empathisch sind oder nicht so empathisch sein können wie Menschen.
Ja.
Und darüber soll man rausfinden, ob das eben Roboter sind. Das ist noch ein wichtiger Verweis, finde ich, dass es da eben ja um ähnliche Fragen auch ganz subtil geht, wie jetzt auch in Blade Runner aufgeworfen werden oder in Science Fiction generell. Also wie schlau dürfen Computer sein und sind die schlauer als wir?
Genau, aber es scheint ja auch ein bisschen so zu sein, dass es jetzt eher die Regel ist, dass die künstlichen Intelligenzen jetzt auch nicht sonderlich schlau sind. Das scheint nichts, also in dieser Welt haben wir eigentlich keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie menschenähnliche Roboter gibt oder dass künstliche Intelligenzen extrem fortgeschritten sind. Das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein.
Ja, weil die es vielleicht nicht dürfen, weil die Turing-Bullen das so ein bisschen zurückhalten. Jetzt dazu nochmal einen Schritt zurück. Das haben wir, glaube ich, eigentlich noch gar nicht prominent erwähnt. Wir wissen ja auch gar nicht, wann Neuromancer spielt.
Das stimmt. Das stimmt. Da habe ich auch schon öfters drüber nachgedacht und mich gefragt, ob wir das angesprochen haben. Ja, haben wir nicht.
Das haben wir vielleicht auch einfach vergessen, weil es in dem Buch auch nicht erwähnt wird.
Ja.
Wir wissen nur, dass es, das haben wir ja schon erwähnt, also können wir mal zusammenfassen, was wir eigentlich genau über die Zeit wissen. Wir wissen jetzt, wie die Gesellschaften aussehen, so ganz grob, dass es immer noch große Städte gibt, durch die man gereist hat. Und wir wissen, dass es einen Krieg gab.
Ja, ein Krieg, das ist jetzt noch nicht so viel Information.
Genau, aber also es gab wohl einen sehr schlimmen Krieg und der hat nur wenige Wochen gedauert. Und da wurde ja eben auch schon diese Operation erwähnt, an der Armitage beteiligt gewesen sein soll, in einem Angriff auf die Russen. Und da können wir jetzt, glaube ich, ganz gut vielleicht nachher nochmal darauf überleiten. Jetzt geht es ja erstmal um die Frage, was hat das mit Wintermute eigentlich auf sich?
Ja, vor allem viel mehr, weil das Wintermute eine KI ist, das nehmen die erstmal gar nicht so ernst, da wird gar nicht viel drüber geredet. Es geht dann doch mehr erstmal um diesen Familienclan, um diese Tessia Ashpool SA. Da erzählt der Finne dann auch mal direkt eine kleine Geschichte zu, wo es mir schwer fiel, die einzuordnen. Ich meine, da kommen ein paar Informationen zutage, wie diese Familie so operiert. Aber schwierig. Naja, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Es geht darum, dass der Finne mal Kontakt mit einem hatte, so einem Kunsthändler, Smith. Und zudem kam mal ein Hehler, jemand, der Diebesgut verhehlen möchte, Jimmy, der wohl mal im Orbit unterwegs war. Das ist der erste Hinweis übrigens auch darauf, dass die reichen Familien im Orbit wohnen. Und aus der Villa der Ashpools so eine Büste gestohlen hat, so ein Schmuckkopf, der anscheinend irgendwie auch elektronisch ist. Da ist irgendwie eine Software drin verbaut. Und den will er bei diesem Smith irgendwie verhehlen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, Smith hat dann diese Büste, um den Wert irgendwie zu überprüfen, und dann wird er des Nachts überfallen von so einem Ninja.
Also von der Person, die eigentlich ähnliche Funktion hat wie Molly.
Genau, genau. Und die tut ihm zwar nichts, aber er hat auf jeden Fall Todesangst und gibt die Büste sofort zurück an diesen Ninja und wird dafür auch direkt entschädigt. Und also der Verdacht liegt nahe, dass dieser Ninja von Tessia Erspul geschickt wurde, um dieses Ding wieder zurückzuholen.
Genau, die Büste eben hergestellt haben.
Genau. Genau, und dann geht Smith halt zum Finn und sagt so, ey, kannst du was rausfinden über Tessia Erspul? Und der Finn sagt so, nee, das ist mir zu heiß. Und das erzählt er eben Molly und Case. So, und die springen dann direkt auch an auf dieses Thema dieser Ninja-Assassins, wo so ein bisschen angedeutet wird, das sind wahrscheinlich Klone, also Personen, die extra für diesen Zweck irgendwie herangezüchtet wurden quasi. Das soll wohl auch sehr, sehr teuer sein, was so ein bisschen darauf schließen lässt, wie wertvoll diese Büste wohl war. Und dass Tessia Erspul dafür bekannt ist, generell sich mit Genmanipulation auszukennen und mit Kryotechnik, also dem Einfrieren von Menschen.
Genau, also dass man gar nicht genau weiß, weil also im Orbit sind die Genmanipulation-Gesetze wohl schwächer kontrolliert.
Ja.
So dass, es wird auch von einer Villa Straylight gesprochen, das ist so die Spitze der Spindel, und die Spindel ist wahrscheinlich das Gebilde, was im Orbit, was schwebt, also was Freeside eigentlich ist. Und genau, und diese Familie, es ist super spannend irgendwie, wie die beschrieben wird, nämlich man kann gar nicht mehr durchsteigen, wer jetzt eigentlich Vater, Sohn, Tochter, Mutter ist, weil die sich immer wieder klonen, einfrieren und so weiter. So, dass es eigentlich nur ein riesiges Gemisch aus irgendwie, aus Menschen ist, was ja eigentlich.
Genau, aber es ist exklusiv, nur Familienmitglieder sind da in der Firma vertreten. Und auch geil fand ich dieses, ja, man weiß gar nicht mehr, wann eigentlich der Firmenvater und der Gründervater und die Gründungsmutter das letzte Mal irgendwie wach waren. Wo du so gleich so denkst, krass, wie lange geht das irgendwie schon? Wie lange geht das schon? Wie weit liegt das zurück?
Ja.
Also finstere Machenschaften. Genau, und diese Tessia Erspul-Familie, die wohnt im Orbit und die kontrollieren da, denen gehört Freeside. Habe ich jetzt verstanden, das ist so eine Art Urlaubsanlage, so ein Holiday Resort im Orbit, wo die Reichen und schön ihren Urlaub verbringen können.
Ja, das wissen wir noch nicht. Es wird ja auch Werbung für Freeside gemacht. Vielleicht ist es auch eine Wohnanlage. Mhm. Also, Freeside, warum warten? lautet die Werbung.
Genau.
Und ich meine, das ist vielleicht einfach eine Wohnanlage. Ist vielleicht auch jetzt erstmal gar nicht so wichtig, was Freeside genau ist. Noch ein anderer Ort, der erwähnt wird in Bezug auf diese Informationsbeschaffung, ist, dass Smith, also derjenige, der diese Büste eben dann hatte und zum Finn kommt nur zum Finn, weil er weiß, dass der Finne mit der Memory Lane gut vernetzt ist. Und das ist eine Straße, die es wohl wirklich gibt, wo eben Informationen beschafft werden können. Das finde ich auch noch ein ganz schönes Bild eigentlich. Wenn man Informationen sich beschaffen will, geht man in die Memory Lane, und da werden Informationen auch nicht mehr zurückverfolgt werden, wenn man da irgendwie war. Also wie so eine Art real existierendes Darknet oder so.
Ja, okay, interessant, ja. Gut, also auf jeden Fall, wir merken uns den Namen Tessia Erspul. Ich prophezeie mal, dass der noch einiges zu tun haben wird mit der Geschichte von Euromancer. Scheint auf jeden Fall ein wichtiger Player zu sein.
Genau, ähnlich wie SenseNet dann ja eben so eine große Firma ist. Aber SenseNet scheint ja dann eben nicht so mächtig und reich zu sein wie Tessia Erspul.
Genau, den Eindruck hatte ich nämlich auch, weil bei SenseNet habe ich auch gedacht, vielleicht ist das jetzt erledigt, aber Tessia Erspul scheint noch eine große Bedeutung zu haben. Als nächstes bekommen wir einen weiteren Hinweis darauf, dass Molly und Case sich gegen Armitage verschwören, denn Molly hat nebenher mit den Moderns noch einen kleinen Deal am Rande gemacht und einen Hinweis darauf bekommen auf eine Datenbank im Cyberspace, die unter Umständen Informationen über Armitage beinhalten könnte, und sie regt Case dazu an, dass er sich mit der Dixie Flatline, die sie erbeutet haben, mit seinem ehemaligen Hacker-Mentor, dass sie sich beide einhacken in diese Datenbank und die Geheimnisse über Armitage ans Tageslicht befördern.
Genau, die befindet sich in London, und Case soll dann eben mit Hilfe der Flatline, wie du gerade gesagt hast, nach London reisen im Cyberspace und dann eben einfach weiter rausfinden, was es damit auf sich hat. Mhm. Und das macht er, und das möchte er machen, und er fährt zurück mit der U-Bahn in das Loft, Und auf dem Weg, also in der U-Bahn, trifft er auf zwei Christian Scientists, die sich an Frauen ranmachen. Und die beiden Frauen, die tragen Hologramme von einer feucht glänzenden Vagina am Handgelenk.
Ja,
das finde ich auch, also ja, das ist ja auch so, also was soll das, was sagt uns das? Das finde ich ja erstmal faszinierend, dass das da irgendwie, dass damit so offen umgegangen wird mit Sexualität und mit diesen fleischlichen Gelüsten, weil die ja eben eigentlich verpönt sind, zumindest stellt Cases immer so dar.
Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ich habe aus diesen, die Passage ist mir auch im Kopf geblieben. Ich habe da so ein bisschen Dekadenz rausgelesen. Das war so ein Hinweis, so ein bisschen auf so, weißt du, so Mittelreiche, die sich vielleicht mit sowas irgendwie schmücken, die so hergemacht sind in der U-Bahn und dann so kichern, wenn sie irgendwie angebaggert werden. So ein bisschen so eine Dekadenz. Würde vielleicht auch passen, weil jemand wie Case, der ein Cowboy ist und ja auch einfach ganz unten ist, am unteren Rand der Gesellschaft, der verpönt sozusagen das Fleischliche. Mhm. Aber die Reicheren vielleicht nicht so sehr.
Hm. Ja, weiß man nicht, ob die reich waren.
Weiß man nicht. Nee, weiß man nicht. Das war nur so meine Assoziation, die ich da hatte.
Zurück im Loft lockt sich Case mit McCoy ein, also mit der Dixie Flatline, und findet relativ schnell, nachdem er ein kurzes lustiges Gespräch mit McCoy geführt hat, findet er raus über einen sogenannten Willis Corto. Und Willis Corto war eben beteiligt an dieser Operation gegen die Russen im Krieg. Und da wurde
ein Operation Screaming Fist, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben.
Genau, da wird nochmal wiederholt, dass ein Spezialdeck verwendet wird, der Mole 9. Das ist der erste Virus in Geschichte der Kybernetik, also so eine Art Virus, der so eine Mischung ist aus jetzt virtuellem Virus, aber auch so ein bisschen hat er was mit, also ist ja auch existent in der realen Welt. Man erfährt da nicht so viel drüber, das ist alles sehr, sehr kryptisch. Letztendlich haben wir ja auch schon erfahren, dass diese Operation total schief ging. Also da wurde das Schiff, auf dem eben der Virus sich befand und diese ganzen, das Hacking-Equipment, wurde,
und die Leute,
ja. Und die Leute, genau, also die Hacker, die Cowboys, jetzt auch dieser Willis Corto, a.k.a. Genau. Armitage, das wurde abgeschossen und Corto wurde schwer verletzt und ist dann nach Finnland geflüchtet und
ich will nur kurz einhaken, wenn du sagst a.k.a. Armitage, also es ist explizit gesagt, es ist Armitage. Also, weil es beginnt quasi damit, er sieht ein Bild von Willis Corto und er sagt es dann so, es ist ein Männergesicht erfüllte den Bildschirm, es waren die Augen von Armitage. Mhm. Wir wissen ja schon, dass Armitage ein künstliches Gesicht hat, ein chirurgisch hergestelltes Gesicht, aber die Augen erkennt Case sofort wieder.
Genau, also er wurde schlimm verstümmelt, ähnlich wie Molly ja auch ein neues Bein jetzt bekommen hat in der Klinik, hat Corto ein komplett neues Angesicht bekommen. Und musste dann eben gegenüber der amerikanischen Gerichte auch aussagen, was da eigentlich verkehrt gelaufen ist. Er wurde auch nur wiederhergestellt, damit er eben so aussieht, dass die Gerichte und dieser Schauprozess irgendwie abgehalten werden konnte und wird dann fallen gelassen,
ja,
quasi
genau.
Von der Regierung und befindet sich dann in einem Verräterwahn. Also er
genau, er nicht nur das, er hat eine kurze Begegnung auch mit einem, wo ihm explizit gesagt wird, halt deine Klappe jetzt, sonst war es das mit dir.
Genau,
dann bringt er den um, ja. Genau, zertrümmert er eben den Kehlkopf, fuck you, und dann taucht er ab, genau, dann taucht er ab.
Und dann wird es interessant, taucht ab und rächt sich an allen möglichen Menschen, bringt Leute um und arbeitet als Aufseher in Thailand in einer Heroinfabrik, als Eintreiber für ein kalifornisches Spielerkartell und als Killer in den Ruinen von Bonn.
Genau. Er ist rumgekommen. Er hat viele Praktika gemacht, er hat viel Berufserfahrung gesammelt.
Genau.
Ein echter Liebemann.
Ja, warum Bonn? 1984? Ja, also Bonn war die Hauptstadt, falls wir sehr junge Hörerinnen und Hörer am anderen Ende gerade haben. Nein, Bonn war die Hauptstadt von Deutschland damals, zur Zeit des zweigeteilten Deutschlands. Und Bonn liegt aber in Schutt und Asche jetzt mittlerweile.
Ja, die musste weichen für den Mega-Sprawl, für den Pod-Sprawl.
Genau. Ja, gut, man kann davon ausgehen, da wird jetzt gar nichts mehr drüber gesagt, aber also ich meine, wenn du warst ja auch mal im Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet, das ist ja wirklich eine interessante Erscheinung vom Sprawl, so stelle ich mir das auch vor, das ist ja eigentlich fast noch mehr Sprawl als jetzt eigentlich diese Barmer Achse, die gibt es heute ja gar nicht, weil die Städte eben nicht zusammengewachsen sind, aber im Ruhrgebiet kann man wirklich beobachten, dass Städte immer mehr zusammenwachsen und die U-Bahn ja auch ratzfatz von, keine Ahnung, von Essen nach Duisburg oder von Dortmund nach Bochum oder so fahren kann, also das ist eben eine Vernetzung von sehr relativ großen Städten im Ruhrgebiet schon.
Ja.
Das nochmal als Anmerkung.
Zu, zurück zu Willis Corto, wo es dann wohl ein Ereignis gab in seiner geheimnisvollen Vergangenheit bei irgendeinem Verhör. Er wurde wohl irgendwann mal erwischt, wurde ihm ein Wahrheitsserum verabreicht und dann nach eigenen Berichten wurde alles grau. Man weiß nicht so genau, was da passiert ist, aber der Verdacht liegt nahe, würde ich jetzt mal behaupten, dass ihn die Militärs gefunden haben und ihn ausschalten wollten. Mhm. Denn einige Jahre später tauchte in einer Nervenklinik in Frankreich ein katatonischer Mann ohne Papiere auf. Also katatonisch quasi ohne Bewusstsein, also ne, katatonischer Zustand, kann nicht sprechen, kann sich nicht ausdrücken, ist gelähmt. Habe ich mir dann so gedacht, gut, wahrscheinlich haben sie ihn gefunden und ihn damit quasi, wollten ihn damit für immer mundtot machen.
Ja.
Aber weiß man nicht, es bleibt geheimnisvoll. So, und dann in dieser Nervenklinik wurde er dann mit Experimenten geheilt unter Anwendung kybernetischer Modelle. So. Und dann war er wieder hergestellt und dann hat er sein neues Gesicht bekommen, das hatte er ja schon vorher, aber dann war sein katatonischer Zustand war dann wieder geheilt und das bleibt natürlich jetzt auch vage mit diesen kybernetischen Modellen und dieser experimentellen Behandlung, aber wenig später wird einem dann doch relativ explizit auch erklärt, das hat was mit Wintermute zu tun.
Mhm. Genau, und diese Geschichte erfährt Case. Aber er erzählt sie Molly erst deutlich später, weil Molly erstmal anderes zu tun hat. Sie müssen nämlich packen und sich auf die nächste Reise vorbereiten.
Ja, wo müssen die denn hin?
Die Reise, die geht nach Istanbul. Und man weiß nur, dass da ein gewisser Rivera, jetzt kann ich es nicht aussprechen.
Ja, Peter Rivera, den soll die da einsammeln.
Da wird am Anfang auch schon erwähnt, dass er auch noch auf der Einkaufsliste steht. Und während Case dann zum Flughafen fährt, sah er zu, wie die Sonne über der Landschaft seiner Kindheit aufging, über bröckeliger Schlacke und rostigen Raffinerietanks. Was ich auch schön finde, dass Case eigentlich das dann, was man heutzutage als gar nicht schön bezeichnen würde, eigentlich als Heimat bezeichnet, was du auch schon meintest über den Sprawl.
Mhm, genau.
Und im Flugzeug setzt sich Case dann, deswegen habe ich das vorhin angesprochen, ein Schlafderm. Also er setzt sich so ein Pflaster auf und damit er einfach durchschlafen kann.
Ja.
Ist ja auch ein langer Flug von New York nach Istanbul.
Weiß keiner, wie lange das in dieser Welt dauert. Ja.
Stimmt. Ja. Und willkommen in der Türkei. Die Türkei war ein lethargisches Land und Frauen mit Modifikationen waren verpönt. Also in der Türkei sagt ihm dann später ein Gehilfe, den sie treffen,
Jersey Bastion.
Genau. Missbilligt man Frauen mit solchen Modifikationen. Weil Jersey Bastion oder Terzi Bashian, wie er wirklich heißt, erklärt dann eben über Molly von wegen, du kannst hier nicht rumlaufen, so ungefähr. Genau, und sie bekommen eben einen Anruf und Case versteht, als Terzi Bashian sich vorstellt, versteht Case Jersey Bastion.
Und er sagt ihr das einfach so trocken und sieht es ihn dann auch dafür. Ich fand das ganz lustig.
Ja.
Das war ganz süß. Was ich interessant finde an der Darstellung von der Türkei und von Istanbul, ist, dass trotzdem in so einer, wer weiß, wie weit entfernten Zukunft, man sich das trotzdem nicht hat nehmen lassen als Autor, ist dann trotzdem so ein bisschen, rückständig. Und ursprünglich darzustellen, weißt du? Genau. Es ist halt irgendwie so, Europa, Asien hat ja auch so einen arabischen Einschlag. Sind vielleicht auch ein paar Vorurteile dabei, die ich auch gerade in der Übersetzung, die mich teilweise ein bisschen gestört haben, auch wieder jetzt widerspricht, der Jersey. Habe ich so leicht kritisch gesehen. War aber auf jeden Fall so als Leser ganz spannend, mal sich jetzt in einem gänzlich anderen Milieu zu bewegen und in einer ganz anderen Umgebung.
Wie sagt ihr da auf Englisch? Sagt er immer.
Ja, in Englisch.
In Englisch, genau.
Ja. Genau, sie treffen halt diesen Jersey Bastion, weil der weiß nämlich Bescheid, wo dieser Rivera sich aufhält und den sollen die holen. Wir wissen immer noch nicht so genau, warum wir den jetzt eigentlich brauchen. Armitage macht halt wieder die Ansagen, ne? Fahrt nach Istanbul, holt den jetzt, gut, dann machen wir das eben. Mhm. Und dann gehen die über den Gewürzbazar in Istanbul und da kommt nämlich die Szene, jetzt schließt sich der Kreis, wo ich meinte, dass wir mal so ein bisschen mal über Natur reden im Neuromancer-Universum, da sehen die nämlich was, das fand ich ganz spannend und zwar sehen die da ein ausgestopftes Pferd, also der Finn ist auch am Start, der sieht das und der ist total außer sich, Und es ist so nach dem Motto, so habt ihr sowas schon mal gesehen, habt ihr schon mal ein Pferd gesehen? Weil in dieser Welt gibt es diese Tiere eigentlich nicht mehr. Die sind anscheinend ausgestorben. Man hat versucht, die dann irgendwie noch wieder mittels Genetik zurückzubringen und neue Pferde zu erschaffen, zu klonen quasi, hat aber niemals funktioniert. Und da steht ein ausgestopftes Pferd und das ist total das Novum, was für mich ein Bild auf die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur wirft, was sehr, auch so ein bisschen postapokalyptisch wirkt, dass die Natur sich quasi völlig zurückgezogen hat und selbst so gängige Spezies wie ein fucking Pferd halt ausgestorben sind.
Ja, mir ist es auch aufgefallen. Ich habe mir dabei ganz andere Notizen zugemacht und ich habe jetzt heute schon, wir erwähnen ja immer wieder auch Blade Runner. Und man muss nochmal, also es ist vielleicht nicht schwer rauszuhören, dass ich das Buch gerade lese, nämlich Do Androids Dream of Electric Sheep von Philip K. Dick. Das ist die Vorlage zu Blade Runner. Und im Buch spielen eben diese Tiere auch eine ganz große Rolle. Deswegen ich da einfach auch Verweise vermute, weil im Buch ist es so, auch nochmal, was zu dem, was du erzählt hast, dass quasi auch in diesem, ja, in dieser Hongkong City, wie heißt die, in Kowloon City, genau.
Mhm, ja.
dass da auch Tiere gezüchtet werden und in diesem Buch von Philip K. Dick ist es eben so, ich nenne es jetzt auch mal Blade Runner, das heißt ja eigentlich anders, dass Tiere auf den Dächern gezüchtet werden, weil das eben noch die einzigen Orte sind, wo Tiere irgendwie gedeihen können und es gibt dann immer so eine Mischung aus künstlichen Tieren, weil Tiere eben auch größtenteils ausgestorben sind und richtige Tiere und die sind sehr teuer und Tiere spielen im Blade Runner-Universum eine sehr große Rolle, also wenn man quasi reich ist, kann man sich ein richtiges Tier leisten und der Akteur, also Rick Deckard, der ist auch total, total tierfanatisch und redet immer über Tiere und findet das total toll und hätte der das Pferd gesehen, hätte er wahrscheinlich genauso reagiert. Also da finde ich dann diese Parallele ganz schön und ja, was du sagst, also das quasi, es wird ja auch, geredet von einer großen Epidemie, die alle Tiere niedergestreckt hat oder viele Tiere. Und dass die Tiere, die geklont werden, auch nur kurz existieren können, noch.
So, und dann hängen die da ein bisschen rum in diesem Bazar und wenn die Nacht eingebrochen ist, dann führt Jersey Bastian die beiden in so eine Gasse, weil da wird Riviera auftauchen, das weiß man. Und dann haben wir, ähnlich wie beim ersten Teil, jetzt am Ende nochmal so eine kleine Action-Szene, die erstmal sehr überwältigend und verwirrend ist. Man weiß gar nicht so genau, was passiert. Das hat aber auch einen Grund. Denn dieser Rivera hat eine ganz spezielle Body-Modifikation, die, wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, mir so übermächtig und super krass vorkommt. Der kann nämlich quasi bei Personen in seiner Umgebung Halluzinationen und Illusionen hervorrufen. Mit anderen Worten, Menschen sehen Dinge, die gar nicht da sind.
Genau, also so eine Art Hologramme, kann man sagen. Ja,
Hologramme, genau, aber schon wie eine Halluzination. Also das wirkt sehr real, also weil die lauern dem so auf und dann geht die Tür auf und er kommt raus und dann klappt er irgendwie so in sich zusammen und so aus seinem blutigen Leichnam steigt dann, es wird so beschrieben, so eine Kreatur mit langen Gliedmaßen irgendwie, also ein Monster quasi erscheint und völlige Verwirrung irgendwie. Und dann gibt es so ein Handgemenge in Jersey Bastian, rennt dann rein und ich glaube Molly verpasst im Rivera dann so einen Schuss mit ihrer Waffe. Ich weiß nicht, ist das ein Betäubungsmittel?
Genau, und ja,
gut. Der wird außer Gefecht gesetzt.
Auf jeden Fall gibt es da auch ein Handgemenge und Jersey Bastian, der verliert fast seinen Mittelfinger oder so.
Genau.
Genau, also letztendlich, ist es eine sehr coole Szene, wo ich dann auch irgendwie bestimmt fünfmal drüber gelesen habe, um das genau zu verstehen, was da vor sich geht und nicht zu verpassen. Genau. Es ist ja auch sehr kurz, es ist, glaube ich, eine Seite insgesamt wird darüber geschrieben, über was wir jetzt erzählt haben, wie diese Gefangennahme abläuft. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Kapitels oder des Teils.
Richtig.
Weil, dieser Riviera, der benimmt sich dann eigentlich ganz, ganz zuträglich. Also der ist eben so eine Art, du hast mal gesagt Magier. Ich finde das aber gar nicht so abgefahren, weil letztendlich ist die Faszination davon ja eigentlich nur, er stellt sich Sachen vor und die werden dann eben als sehr gute Hologramme in die Köpfe seines Umfelds also noch nicht mal sehr in die Köpfe rein, sondern es ist einfach nur ein Hologramm, was dann alle sehen. Wobei sie ihn ja nicht mehr sehen können in diesem Moment, aber das ist schon
Das ist eine Illusion, das ist ein Illusionist. Also stell dir vor, was man damit alles anstellen kann. Weißt du, du gehst halt irgendwie so ins Weiße Haus als Projektion von Donald Trump. Oder, also, weißt du, du kannst halt einfach irgendwie die Realität ja quasi verändern, weil wenn du im Bewusstsein der Leute Halluzinationen hervorrufst, dann ist das eine Verformung der Realität. Also, der Typ ist auf jeden Fall krass.
Ja, das,
ich meine, es ist einem noch nicht so klar, wie weitreichend diese Fähigkeit ist, was für einen Einflusskreis das beispielsweise hat oder ob mehrere Menschen gleichzeitig sowas sehen können. Wobei ich denke mal ja, weil alle haben dieses Monster gesehen, weiß man nicht so genau. Ja, auf jeden Fall krass. Interessant finde ich dann so diesen Charakter Rivera, das ist so ein bisschen der Gauner, so ein bisschen der Harlekin, ne? Mhm. So ein bisschen so der Rogue, der jetzt Teil der Gefährten geworden ist. Irgendwie so kam er mir vor. So ein bisschen so ein Lebemann, so der lebt in den Tag hinein irgendwie, der ist auch drogenabhängig, das ist ganz wichtig. Damit ist auch für Armitage und Molly klar, du, das wird kein Problem, wir entführen den halt, aber danach geben wir ihm seinen Stoff und dann ist er loyal, kein Problem. Ansonsten bringt er seine Zeit irgendwie damit, Frauen das Herz zu brechen und Drogen zu scoren und Raub und Diebstahl zu begehen. So habe ich das jetzt verstanden.
Genau, also der hat Faustdick hinter den Ohren. Er wird auch eingeführt und er wird erklärt, ja, wenn er über die Straße läuft, damit Fahrradfahrer ihn nicht umfahren, projiziert er ihnen quasi Skorpione auf den Lenker. Und dann gibt es halt viele Unfälle, viele Fahrradunfälle und alle Fahrer sagen das Gleiche, nämlich, dass sie Skorpione gesehen haben. Und ja, Peter Rivera ist ein zwanghafter Judas und bekommt nur einen hoch, wenn er die Objekte seiner Begierde verrät. Was eine sehr seltsame Eigenschaft ist.
Sehr merkwürdig, ja. Ob das nochmal in der Zukunft eine Rolle spielen wird, dass er ein Judas ist.
Wir sind am Flughafen, aber an keinem gewöhnlichen Flughafen, sondern es soll in den Orbit gehen.
Freeside. Wo wir ja wissen, ne, dass da die Tessier-Ashby-Familie ihren Sitz hat.
Und wir sind am Flughafen. Case hat keinen Bock mehr auf die Gruppe, die nerven ihn alle. Er geht kurz weg, er möchte die Zigaretten ziehen. Und neben dem Zigarettenautomat klingelt auf einmal ein Telefon. Und wer ist am anderen Hörer? Wintermute meldet sich. Sehr seltsam. Case legt auf und dann klingeln alle anderen Telefone, aber nur genau einmal. Und der Teil des Kapitels endet.
Ja. Und ich so, fucking Case, Alter, ey. Wieder mal verkackt. Du bist so, ja, weil Wintermute ist halt so, hallo Case, hier ist Wintermute, lass mal reden. Und Case ist so, ich leg jetzt auf. Mhm. Kein Bock auf so einen Scheiß. Ja, aber auf jeden Fall ein krasser Cliffhanger.
Das stimmt. Also wir sind jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, vielleicht nochmal zum Ende. Ja, gibt es denn jetzt so gewisse Vermutungen? Ich meine, wir haben jetzt schon immer wieder Vermutungen aufgestellt. Ja klar, der Orbit wird eine große Rolle spielen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, ich weiß noch nicht, wie der Orbit aussieht, aber ich hoffe nicht, dass die restliche Geschichte, der restliche erste Teil, also der quasi Neuromancer, das erste Buch, dass es nur noch im Orbit spielen wird, weil ich finde es eigentlich ganz schön, dass das Buch auf der Erde spielt. Und es ist ja auch die Science-Fiction, mit der ich mehr anfangen kann. Also quasi mit dieser erdnahen, mit dieser dystopischen. Ja. Und Freeside ist ja so ein bisschen, vielleicht ein bisschen wie bei in Bioshock Infinite, so eine heile Welt in den Wolken oder im Orbit.
Ja, ich bin auch ganz gespannt. Also was ich interessant finde so und wo ich auch echt gespannt bin, wie es jetzt weitergeht, ist, dass wir ja gelernt haben, vor allem, also für mich das Wichtigste, was wir in diesem Kapitel gelernt haben, ist, dass es diese Ashpools gibt, die Tessier Ashpool Clan, dass die offensichtlich die Bösen sind, der Gegenspieler. Und dass die eben diese KI haben, Wintermute, die ja anscheinend was mit Armitage zu tun hat. So, steht er unter der Fittiche von Wintermute oder nein? Es liegt aber auf jeden Fall nahe. Und jetzt auf Armitage Auftrag hin fahren jetzt aber alle in den Orbit und werden wahrscheinlich, ich vermute mal, da einbrechen bei den Ashpools. Weiß man nicht genau. Das heißt also sozusagen, sowohl die offizielle Mission als auch die geheimen Recherchen unserer Verschwörer führen beide nach Freeside. Und da geht's jetzt hin. So, also ich finde, man merkt, die Spannung baut sich auf. Ja.
Ja. Ja, also ich finde aber auch jetzt auf einer Metaebene, also auf einer Ebene, wie das geschrieben ist, wie das Buch aufgebaut ist, finde ich, es ist sperrig zu lesen und das finde ich aber auch interessant. Ich meine, dadurch bietet sich der Podcast auch super an, dass man eben so ein bisschen das nochmal irgendwie so bespricht und dadurch auch irgendwie die Sachen besser verstehen kann. Also ich glaube, dass sogar ich jetzt nach dem Durchsprechen nochmal einfach gewisse Punkte nochmal mehr hervorhebe und mir auch gewisse Sachen nochmal deutlicher wurden. Finde ich sehr interessant, dass das Buch eigentlich, kann man das als sperrig bezeichnen, ist so die Frage.
Ich würde die Frage mit Nein beantworten. Und ich muss tatsächlich auch sagen, meine Einschätzung vom letzten Mal, gut, man mag mir vorwerfen, dass ich jetzt auch es blöd finden wollte, die Charakterisierung der Figuren, dass ich so ein bisschen meine Einschätzung nicht ändern würde. Also nach wie vor finde ich, der zweite Teil ist super plotgetrieben und sehr wenig charaktergetrieben. Und wenn ein Charakter interessanter geworden ist, dann ist es für mich Molly. Wegen diesen subtilen Andeutungen von, sie schenkt ihm was, sie nimmt ihn mit in die Verschwörung, gleichzeitig behält sie diese Fassade aufrecht, ich mache das alles nur, weil ich professionell bin, weil auch, obwohl sie die ganzen Sachen über Armitage jetzt dann weiß oder dieselben Vermutungen hat, sie ja trotzdem loyal bleibt und erstmal weiter für ihn arbeitet, was Case nicht kann, weil er erpresst worden ist. Aber auch wieder bei Case, Case ist halt mir nach wie vor einfach zu fucking passiv und ein bisschen zu, er kommt zu wenig, dass man was über ihn lernen würde. Weil auch mit dem Einklinken in den Cyberspace, das hatte für mich auch wieder nicht so den Impact, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Ich würde diesen Charakter einfach gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Jetzt bin ich aber optimistischer auf den dritten Teil, weil jetzt auch noch Rivera mit im Boot ist, der mir mehr wie ein unterhaltsamer Charakter erscheint.
Ja, also ich gehe da mit der Charakterisierung, dass die eigentlich relativ dünn oberflächlich bleiben, weil die Welt eben und die Technik eine größere Rolle einnimmt. Also die wird ja im zweiten Teil noch mehr ausgebreitet. Der ist ja auch einfach ein bisschen länger, dieser Teil, als der erste. Jetzt irgendwie 10, 20 Seiten länger, glaube ich. Sodass man einfach noch mehr Zeit hat, in diese Welt einzutauchen. Und die Welt ist ja, wie gesagt, super beschrieben. Also man kann die sich jetzt auch durch unser Durchsprechen sehr bildlich vorstellen, finde ich. Und die Charaktere, die agieren da drin halt, aber die sind ja auch austauschbar, weil es eben auch noch viele andere Charaktere gibt, die genauso sind wie sie, hat man so den Eindruck. Also das, was Case sich selber so fragt, warum bin ich hier? Das kann man ja so ein bisschen auch so, ja gut, er ist ja wirklich nur einer der Hacker und jetzt kein besonderer Charakter, also jetzt nicht so, also vielleicht müssen wir auch mal oder können wir mal so diese klassische, dieser Narrativ der Heldenreise da anlegen und das ist, glaube ich, schwierig, weil Case ja irgendwie einfach zu passiv ist, um als so Held zu gelten, wie wenn man jetzt so an Luke Skywalker denkt, der wird irgendwie gefunden und dann betritt er die Heldenreise an mit seinen Dudes irgendwie, mit seinem Team und das ist bei Case ja. Irgendwie bei dieser Gruppe irgendwie so ein bisschen nicht so, also die sind uns so ein bisschen egaler, die Charaktere, wobei man jetzt ja auch schon vermutet, dass Case uns wahrscheinlich vermute ich jetzt einfach mal, dass der uns durch die komplette Trilogie tragen wird und andere Charaktere wie Armitage, vielleicht auch Molly, ein bisschen austauschbarer sind. Also ich glaube nicht, dass Armitage diese Trilogie überleben wird.
Das glaube ich auch nicht, weil schon angedeutet wird, dass er Teil von was viel, viel Größerem ist.
Genau.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass eben genau das Case Protagonist ist, das ist ja auch klar. Und ich glaube, wir können uns mal merken oder notieren, dass wir mal über klassische Heldennarrative reden können. So, wenn wir vielleicht einfach mehr eingestiegen sind, inwiefern das Buch das so ein bisschen erfüllt. Also quasi den Plot eigentlich relativ stumpf vorantreibt, kann man sagen. Und, eine Welt ausbreitet dabei.
Das ist wahr. Und das ist auch nach wie vor nach dem zweiten Teil, finde ich das noch viel, viel geiler gelungen, weil der zweite Teil ist einfach vollgepackt mit geilen Ideen, mit faszinierenden Konzepten irgendwie, mit Ideen, die man jetzt heute in der Welt irgendwie wiederfindet. Das Worldbuilding ist einfach nochmal, hat einfach nochmal drei Gänge zugelegt irgendwie und gibt Vollgas und du wirst von einem Ort zum nächsten mitgenommen und saugst das alles auf irgendwie. Ich finde, du bist im Sprawl irgendwie, so die ganzen Informationen prasseln auf dich ein. Das finde ich total gelungen. Und Gibson hat auch gezeigt, finde ich, dass er mit dieser Szene, mit der ganzen Episode des Heists, des Diebstahls der Flatline, auch durchaus eine spannende Action-Szene fast schon schreiben kann, wo man echt mit drinne ist. Und sie ist auch relativ lang, dafür, dass er sonst die Sachen immer sich da immer so kurz fasst. War spannend, das zu lesen.
Ja, da würde ich mitgehen. Ich, wie gesagt, muss ich ganz stark an Matrix denken. Auch weil du ja schon meintest, dass Molly ein bisschen wie Trinity aussieht. Kann man sich vorstellen, als sehr fähige, sehr sportliche Auftragskillerin. Und da muss ich schon an Matrix denken. Und habe mich direkt Lust bekommen, den nochmal zu sehen, den Film. Auch gerade wegen diesem exzessiven Gebrauch von Schusswaffen. Das kommt in Matrix ja auch vor.
Ja.
Ja, jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich oder erstmal nach einer kurzen Vorrede von mir. Ich habe jetzt ja schon gesagt, dass ich mich dazu entschlossen habe, noch Philip K. Dick's Blade Runner anzufangen, also Do Androids Dream of Electric Sheep. Und das habe ich jetzt ja schon einfließen lassen in die heutige Episode, kann man sagen. Und das finde ich ganz spannend, dass der Podcast ja auch so ein bisschen als Reise angelegt ist, also was Science-Fiction-Literatur mit uns eigentlich macht. Das ist jetzt, ich habe auch schon gesagt, dass ich noch nicht viel Science-Fiction gelesen habe und Das ist quasi Blade Runner auch noch ein guter Einstieg für mich, weil wir ja eben nur alle zwei Wochen diesen Podcast aufnehmen oder zumindest ausstrahlen, sodass ich ja langsamer Neuromancer lese und nebenbei noch was anderes brauche. Und Blade Runner, finde ich, kann man irgendwie noch super da einbauen, weil das eben noch sehr viele Ähnlichkeiten und Verweise hat. Und du liest jetzt ja auch noch ein Buch, hast du mir erzählt.
Ich lese auch ein Buch, ja. Ich habe natürlich auch jetzt aufgrund des Podcasts natürlich, weil wir das Buch ja nur teilweise lesen, immer in Vorbereitung auf die Folge, hat man natürlich auch noch Zeit, was anderes zu lesen. Genau. Da habe ich mir natürlich auch direkt ein Science-Fiction-Buch geschnappt, weil es jetzt einfach gerade Spaß macht. Und ich lese jetzt gerade aktuell Die drei Sonnen von einem chinesischen Autor. Jetzt muss ich auch mal so einen Namen aussprechen. Liu Xijin.
Ja,
das Buch ist noch nicht so alt. Ein paar Jahre alt, also das hat, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis die deutsche Übersetzung rauskam. Aber ja, das hat auch total viele Preise gewonnen, diese ganzen Sci-Fi-Preise. Und das ist der erste Teil einer Trilogie. Ich bin jetzt so ungefähr bei der Hälfte, ist super spannend, total verrückte Ideen. Und tatsächlich bilde ich mir auch ein, oder ich denke auch, man merkt das, dass das ein chinesischer Autor ist, der dann doch auch einen anderen Stil pflegt, anderen Schreibstil hat, der so ein bisschen exotischer ist und ganz interessant, was kennt man nicht so, und auch ein bisschen mit chinesischer Geschichte aufwartet, wen sowas interessiert.
Ja, also ich würde dich jetzt nach einer Empfehlung fragen, wenn ich Blade Runner bald durch habe. Vielleicht kannst du, ohne wirklich zu spoilern, ganz kurz sagen, worum es da geht und wem das gefallen könnte.
Ich glaube, ja, worum geht es da? Es ist schwierig. Es baut sich so langsam auf. Es ist schwierig, da was zu verraten, wenn man nicht jetzt einfach den Klappentext lesen will. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr viel zum Inhalt sagen. Es setzt sich zum einen so ein bisschen mit chinesischer Geschichte auch auseinander, also so Kulturrevolution und so weiter. Wer das interessant findet, der soll da mal reinschauen. Und dann die Science-Fiction-Aspekte, weil er dann später auch in der Gegenwart halt spielt. Das ist, glaube ich, für Leute interessant, die sich so ein bisschen auch für jetzt, ja, aktuellere Theorien der Astrophysik interessieren. Auch so sehr, es ist oft sehr technisch, es spielt so ein bisschen auf Quantentheorien an und was für Konsequenzen es für das Universum hätte, wenn man keine Voraussagen mehr treffen kann. Es hat auch ein bisschen was mit Virtual Reality zu tun. Ist alles sehr, sehr technisch. Ist nicht so sehr eine dystopische oder utopische Zukunftsvision, sondern sehr geerdet in der Realität.
Okay, ja, also ich suche noch ein Buch für meinen Urlaub, weil ich jetzt den Neuromancer nicht mehr lesen kann, weil wir den ja zusammen lesen, ja, mit unseren Hörerinnen und Hörern natürlich, sodass ich das vielleicht sogar, ich habe mich auch schon mal im Buchladen gesehen, also ich werde vielleicht da sogar zuschlagen und dann können wir vielleicht irgendwann auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, ohne jetzt da eine ganze Staffel zuzumachen.
ja.
Ja, zuletzt bleibt noch der Hinweis, als ich letztes Mal so eingestreut hatte, dass ihr uns ja auch im Cyberspace anfinden könnt oder zumindest uns eine virtuelle, eine Cyberpost, nein, eine elektronische Post schreiben könnt. Und zwar an sprawlradio@gmx.de. Da könnt ihr uns beide erreichen. Wir haben beide Zugang auf diesen Mail-Account, gucken da rein und warten sehnsüchtig auf eure Nachrichten. Stimmt ihr uns zu? Lehnt ihr unsere Meinung zu Neuromancer ab? Das würden wir gerne von euch wissen. Lest ihr das Buch vielleicht auch mit? Und ja, das könnt ihr mir auch gerne mitteilen, denn ich bin auch im Cyberspace vertreten. Unter Instagram findet ihr mich auf OstDeathFallen. Das ist ein Nerd-Podcast-Projekt. Da mache ich auch noch andere Sachen außer Science-Fiction. Und bei Twitter findet ihr mich unter StefanFSLD. Da könnt ihr mir auch persönlich schreiben. Ich gebe das dann auch an Alex gerne weiter.
Ansonsten verabschieden wir uns. Das war Sprawl Radio mit Alex und Stefan.
Genau, ja. Ja. Und wir freuen uns auf die nächste Aufnahme, auf die nächste Episode und wir freuen uns auf euer Feedback. Und ja, ich würde sagen, wir machen es ganz kurz und stecken aus. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.